Okay. Kannst du noch dem Hans sagen, dass er announcen machen soll? Aber wir sind bereit. Fangen wir einfach an. Intro. Also, diesmal gibt es mal so eine kleine Ausnahme. Bisher habe ich ja immer Vorträge gemacht von Sorte, wie funktioniert das Zeug eigentlich. Und jetzt bin ich eigentlich durch mit den gesamten Komponenten. Das heißt, jetzt würden eigentlich die ganzen Vorträge über wie passen Komponenten zusammen zu Systemen drankommen. Und so quasi zwischendrin schiebe ich noch ein paar Vorträge ein über Systeme vergleichen miteinander. Schuld dafür ist übrigens der Hans. Der hat nämlich so einen blöden Spruch abgelassen in meiner Nähe, wonach ein gewisser Rechner besser sei als ein anderer Rechner. Sowas fordert mich natürlich heraus, den angeblich besseren Rechner anzuschauen und zu vergleichen. Eigentlich müsste ich einen Vergleichstest von den beiden Rechnern bringen. Genauer gesagt war das der Atari 800 und der Commodore 64. Und von, okay, ich mache einen Vergleich von den beiden. Dann sind unsere netten Steckschweins gekommen und haben den 9918-Chip letztes Jahr vorgestellt. Und ich fand, auch nett, müsste in den Vergleich mit rein. Und dann hat irgendjemand, ich weiß nicht mal wer, gesagt, dass die Nintendo so geile Maschine sei. Also habe ich den auch angeschaut und okay, ich mache einen Vergleich von den vier Rechnern. Dann kam der Hans mit der blöden Idee, dass er ein Vortragsthema über Medien halten könnte. Und ich habe gefunden, ich könnte einen Vortrag halten über Computer als visuelles Medium am Beispiel von den Vieren. Das wäre vermutlich ein Kurzvortrag geworden, bis der Schneeballeffekt zuschlug. Folglich haben wir jetzt nicht vier Rechner zum Vergleichen, sondern 22 Rechner zum Vergleichen. Naja, das ist mal so der Grundpunkt des Ganzen. Natürlich sind 22 Rechner nicht alle, weil es gibt Spielregeln. Und zwar habe ich einerseits mal gefunden, Rechner ohne Grafik scheiden grundsätzlich aus. Weil eigentlich geht es uns ja meistens darum, etwas darzustellen, das mehr als nur Text ist. Ja, ich weiß, das ist nur Text, aber... Folglich habe ich gefunden, alles, was keine Grafik kann, fliegt raus. Reingelassen werden gerade noch Maschinen, die Blockgrafik können. Zweitens, meistens wollen wir, dass Grafik sich bewegt. Das heißt, man sollte den Bildschirm schnell updaten können, sprich alles, das über eine RS-232-Leitung angesteuert wird, fliegt raus. Also keine Terminals zum Beispiel. Dann, man kann mit riesigem Aufwand problemlos einen modernen PC vor 30 oder 50 Jahren herstellen. Man muss einfach nur bedenken, es kostet Millionen. Aber relevant wird nicht nachher erst dann, wenn man benutzen kann, sprich wenn man sich auch leisten kann. Und folglich habe ich gesagt, alles oberhalb von 3000 von irgendeiner Währung fliegt raus.
Was ist mit Lira?
Ja, ich meine, alle Währungen. So, okay. Dollar, D-Mark, Franken, Euro, bla bla, so Sachen. Pfund habe ich weglassen. Würde auch noch reingehen. Ansonsten, auch aus Preisgründen, ich behandle nur Rechner, die an einen normalen Fernseher oder an einen zumindest fernsehkompatiblen Videomonitor passen. Ich mache ein, zwei Ausnahmen am Schluss, aber nur zum Zeigen, wo es hingeht. Und ansonsten, ja, es sollte ein Rechner sein, den man überhaupt besorgen kann. Also Rechner, die es in Deutschland oder der Schweiz nicht gab, die fliegen raus. Also die ganzen netten japanischen Sachen wie Fujitsu oder NEC oder Sharp, die habe ich weggelassen, weil die gab es bei uns nicht, die gab es die Doku nicht. Sie wäre vermutlich im Internet, auf Japanisch, ja. Wirklich, was verbleibt, sind vor allem Homecomputer. Und wie ich feststelle, Spielkonsolen einige. Plus, dass gerade die interessanten Homecomputer, die hat sich herausgestellt, sind praktisch alles als Spielkonsolen designt und nachher zum Homecomputer upgraded worden. Also das ist so etwa die Gruppe Rechner, die ich anschaue. So, fangen wir mal an. Der älteste Rechner, den ich überhaupt anfange, ist eigentlich kein Rechner, sondern eine Karte. Und zwar, es gab in den 70er Jahren einen Standard, bevor wir mit dem PC den ISA-Bus bekommen haben, den S100-Bus. Und für den gab es tatsächlich eine Grafikkarte. Also es gab eigentlich sogar zwei Grafikkarten für das Ding. Eine fliegt raus wegen dem zu teuer. Was ich vorher reinlasse, dass die älteste Karte überhaupt ist von der Firma namens Comemco. Das sind natürlich TV-Dazzler. Das Ding konnte man an den Fernseher anschließen und farbige Bilder machen. Und ziemlich genau das. Farbige Bilder und sonst nichts. Weil das Ding, technische Limiten von dazumals. Wir reden von einer Karte, die zwei volle Karten groß ist. Eine Karte volle Analogelektronik, eine volle Digitalelektronik. Und das ist noch ohne Speicher. Weil man kann ja den Hauptspeicher benutzen von seinem Rechner. Unter Bedingung, man hat schnellen Hauptspeicher, sprich SRAM-Chips, die klein sind und ja. Das Resultat ist, das Ding hat allerernstens Videomodus von 32x32 Pixel als Basis. man kann jetzt auf 64x64 Pixel rauf, wenn man bereit ist, dem Ding sehr viel Speicher zu geben. Oder wenn man bereit ist, statt 4 Bit pro Pixel, 16 Farben, mit 1 Bit pro Pixel, genau 2 Farben zu arbeiten. Und wenn man beides bereit ist, kann man auf 128x128 rauf. Damit hat Video so etwa angefangen, Bitmaps. Naja, das war so das erste Mal so ein Appetit anwerfen und dann kam eine gewisse Firma Apple, dem muss ich jetzt, bei der habe ich wieder eine Tabelle. Der Apple II hat nämlich tatsächlich als erster Rechner der Welt überhaupt mehrere Videomodi. Und zwar einerseits ein Textmodus. Bei der Apple II ist, wie der Name II schon gesagt, ein erweiterter Apple I. Der Textmodus ist identisch. Es ist sogar derselbe Fontchip drauf. Selbe Auflösung, alles. Genau gesagt, er kann 40x24 Zeichen auf den Bildschirm werfen und hat einen Font von 64 Zeichen. Das ist ASCII ohne Kleinbuchstaben. Es gibt keine Möglichkeit, das Ding zu gestalten. Keine Inverse-Grafik, keine Underline, kein Bold, kein Blink, nix. Beim Apple I. Beim Apple II hat er das leicht verbessert und gefunden, neben den 6 Bit, die ich brauche für das Zeichen, habe ich ja noch 2 Bits zuvor. Also hat er genau Inverse und Blinken reingenommen. Interessanterweise nicht die Kombination von beiden. Tatsächlich wurde 2x64 Codes verwendet für Normaldarstellung. Ist eine komische Eigenschaft von dem Ding, aber was soll's. Das ist übrigens nicht grafikfähig, er kann nicht mal Blockgrafik in dem Modus. Der einzige Grund, warum der Apple II überhaupt zugelassen wird, ist, er hat noch 2 weitere Modi. Das zweite ist nämlich ein Blockgrafikmodus, bei dem er jeden Charakterplatz in genau 2 Pixel zerteilt. Horizontal durchgeschnitten, das heißt, wir haben 40x48 Pixel. Sehr niedrige Auflösung, das schafft sogar der TV-Taster zu überbieten, außer im Minimalmodus. Grund für die wunderbare Auflösung, der liebe Herr Steven Wozniak hat gefunden, er wollte Breakout programmieren. Und Breakout, wie jeder weiß, besteht aus vielen großen farbigen Klötzchen. Also er hat einen Modus in die Hardware eingebaut, der genau für Breakout taugt und für nichts anderes. So hat man damals Video-Hardware designt. Und dann hat er also den Chip eingeschaltet, der seine Schaltung schon fast fertig hatte, gefunden, Leute, ich könnte doch eigentlich mehr Pixel mit Farben machen, wenn ich schnell was abändere. Die Abänderung ist tatsächlich ziemlich klein, wir werden auf 1 oder 2 Chips addieren und ein paar Leitungen anders ziehen. Und damit hat er einen Bitmap-Modus bekommen. Und zwar sage und schreibe 280 mal 192 Pixel. Klingt völlig brauchbar. Interessanterweise, er hat gebastelt. Und zwar aus der Methode, ich habe eine Schaltung, die in der Lage ist, mir bei 40 Pixel pro Zeile Farben zu machen. Und jetzt will ich die 280 Pixel fahren und die Schaltung hat nicht mitgemacht. Was er stattdessen gemacht hat, dass er einfach einen Teil der Schaltung weggelassen hat und nur noch die Schaltung hinten da, die wirklich die eigentlichen Farbsignale rauslässt, gelassen hat. Dieser Videocontroller als Folge davon ein paar sehr interessante Eigenschaften, die man als Programmierer wissen muss. Man bekommt nur 280 Pixel, falls man einen Schwarz-Weiß-Bildschirm hat. Wenn man einen Farbbildschirm anschließt, bekommt man 140 Pixel. Die Software sieht identisch aus. Die Hardware ist dieselbe Hardware, kein Umschalter. Ich habe genau einfach 40x7 Bit zum Programmieren, aber ich bekomme hinten 2 verschiedene Auflösungen, also je nachdem, was mein Fernseher ist. So, zum Thema schräges Design. Noch interessanterweise, wenn ich farbig haben will, muss ich 2 Bit pro Pixel verwerten, weil das Ding hat 4 Farben. Aber ich habe pro Byte 7 Pixel. Der arme Programmierer von dem Ding muss tatsächlich damit rechnen, dass mein erstes Pixel sitzt in Bit 0 und 1. 2 und 3, 4 und 5, 6 und das 8. Bit wird nicht verwendet. Stattdessen ist es Bit 0 vom nächsten Byte. Ich habe ein Pixel, das über 2 Bytes verteilt ist. Die nächsten Pixel kommen dann mit 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6. Das heißt, ich muss je nach welches Pixel ich habe, 3 verschiedene Schema, wie das Ding in Bits anzuordnen ist. Mit solchen Klimmzügen kann man einen Apple II programmieren. In Grafik. Naja, man sieht, dass das nicht wirklich ausgereift war. Ach ja, interessanterweise, die Schaltung hätte man deutlich einfacher machen können und 320 Pixel rausholen, natürlich 160 und ohne Programmierklimmzug, wenn er nur bereit gewesen wäre, den Prozessortakt auf 7/8 runterzusenken. Das Ganze ist nämlich ein Kompromiss daraus, wie er den Fernseher anschließen muss, damit ein Schwarz-Weiß-Signal auf dem Farbbildschirm farbig wird und das Prozessortaktfrequenz und naja, gebastelt. Leider ist der Hans nicht da, sonst hätte ich ein paar Seitenhiebe auf Hans gemacht. Weil er ist der Meinung, das ist der absolut genialste Rechner, den es überhaupt gibt für die Grafik, weil die Schaltung so einfach ist. Wie man sieht, ist dafür die Programmierung genauso viel komplizierter, wie die Schaltung einfacher ist. Vorgekommen sind, dass das Ding in meiner Wertung, die nachher kommt, nicht sonderlich hoch liegt. Was macht die Konkurrenz in der Zwischenzeit? Zum Beispiel Commodore hat den PET in der Zeit ausgebracht. Man bekommt 40 mal 25 Zeichen. Man bekommt ein Fontrom mit 128 Zeichen drin. Und ja, das war's eigentlich schon. Das Ding ist rein schwarz-weiß. Keine Farben, keine Graustufen, nix. Was er gemacht hat, wenigstens gegenüber Apple, ist, wir haben die vollen 96 Zeichen ASCII und wir haben Blockgrafik. Und wir haben einen Umschalter, mit dem man 32 ASCII opfern kann für nochmals 32 mehr Blockgrafik. Der PET ist daher das absolute Beispiel von super Blockgrafik und wird daher auch in der Blockgrafik-Kategorie nachher der Gewinner sein. Ich tue es, glaube ich, damit verspätet, einfach mal den Tandy weglassen. Weil der nächste Rechner, den ich da Details eingehen will, ist der Atari VCS, die Spielkonsole. Wie gesagt, praktisch alles, was grafisch gut ist, ist eine Spielkonsole gewesen. Der Atari VCS ist keine gute Spielkonsole. Einfach so als Schock, was Spielkonsolenleute das mal verbaut haben, nach der Methode PC teuer, Spielkonsole muss billig sein, sie muss Grafikeffekte können und der arme Programmierer darf schwitzen. Wer zuvor gefunden hat, die Apple II Hardware sei scheiße für den Programmierer, der Atari VCS, seine Hardware sieht noch viel lustiger aus. Wir haben hier ein Gerät, das allererstens eine Bildschirmauflösung von 40 mal 1 Pixel hat. Und wer jetzt glaubt, dass das Ding 40 Pixel an Videomemory hat, nein, es hat 20. Weil es gibt auch noch die Regel, dass wir von hier 20 Pixel haben und dann haben wir nochmals 20 Pixel, die dieselben sind, wiederholt. Man noch ein einziges Bit mitnehmen und sagen, gleiche Reihenfolge oder gespiegelte Reihenfolge. Das ist eine Videozeile. Die nächste Videozeile sieht identisch aus, die nächste und nächste und so weiter. Also ich bekomme einfach 40 Streifen, wo dann 20 eine Kopie von den anderen 20 Streifen sind. Das ist ein Videobild. Ich will mehr als das. Willkommen bei den Daten, die im Chip drin stehen. Das sind 4-Bit-Register, 8-Bit-Register, 8-Bit-Register. Diese 3 Bytes überschreiben in Software, während das Bild gezeichnet wird. Jedes Mal, wenn ich sie überschreibe, ab dann sind meine Farbstreifen nicht mehr identisch. Was ich, wenn ein Bild, das regelmäßig andere Zeilen hat, dann darf ich halt bei jeder Zeile 3 Bytes, 3 Bytes, 3 Bytes, 3 Bytes in Software generieren. Ach was, ich will, dass mein Bild sich abändert von Bild zu Bild, dann darf ich mein Programm, das diese 3 Bytes überschreiben muss jedes Mal pro Zeile, so machen, dass es abhängig von Bedingungen, abhängig von Zeile, abhängig von wo mein Männchen steht und so weiter, andere Werte reinschreibt. Wohlgemerkt, ich habe während die ganze Zeilenzeichenzeit 64 Mikrosekunden zur Verfügung. Der 6502 bis in den 6507 dort drin kann in der Zeit ganze 20 Befehle ausführen. Und dafür müssen 3 Stück Store oder Store irgendetwas Daten sein. Die müssen irgendwo geladen werden, die Entscheidungen müssen geschehen, bla bla. Und das sollte ich irgendwie durchkriegen, alle Zeile wieder. Willkommen beim Programmieren von wirklich dem schlechtesten Rechner zum Programmieren, den ich überhaupt kenne. Es gibt genau eine einzige Hilfe für den Benutzer. Und den Programmierer von dem ganzen Ding, Sprites. Die Kiste hat nämlich die Sprites erfunden. Was da heißt ein Sprite? Das heißt, dass neben den Bits, die da einfach rausgefeuert werden, fix, 40 Stück, bekomme ich zusätzlich noch ein paar weitere Bits. 2x8 und noch 3x2 Bits, mit denen ich auch ein Videomuster machen kann, plus eine Zahl, wo ich sage, wo auf der Zeile dieses Muster darstellen soll. Also wenn ich zum Beispiel mein Männchen machen will, in einer anderen Farbe als im Hintergrund, sage ich einfach, ich tue mit diesen 40 Streifenpixel, weil eigentlich mein 40 Breiten, das sind solche Pixel, mit denen zeige ich einfach meinen Hintergrund, ohne Männchen. Mein Männchen zeige ich jetzt zusätzlich mit 8 Bit, die ich jetzt noch mit 160 Pixel Auflösung habe, und den setze ich platsch einfach rein. Die Hardware ist genügend intelligent zu wissen, zeichne Männchen, falls ein Pixel von dem kommt, sonst zeichne ich den Hintergrund. Klingt schön, bis auf, dass mein Männchen 8 Pixel lang ist, ich 2 Männchen habe und meine Männchen sind selbstverständlich auch Streifen. Das heißt, ich muss selbstverständlich diese 8 Bits auch ersetzen, jedes Mal, wenn mein Männchen von Zeile zu Zeile anders aussieht. Zum Glück sind das nur ein einziges Byte, das ich speichern muss. Oder 2, wenn beide Männchen das Spielchen machen. Ach ja, warte mal, meine Männchen wollen vielleicht irgendwie so Tennisschläger sein und die wollen so einen Ball hin und her schicken. Willkommen zu, ich habe noch drei weitere Bälle. Also drei weitere Sprites, die haben nur eine Koordinate und nur eine Angabe, ob sie nicht existent sind oder Auflösung 160, 180 oder 40. Das heißt, ich habe Kurz-, Mittel- oder Langstreifen abgeschaltet. Die drei Streifen habe ich auch noch eine Koordinate, wo die hinkommen. Und mein Ball muss ich selbstverständlich auch von 0 auf Größe und wieder auf 0, damit mein Ball nicht ein Streifen ist. Das ist die ganze Programmiermöglichkeit von der Kiste. Hintergrund mit 2x22, 2x Männchen, 3x Bälle. Ach ja, die drei Bälle sind deshalb, weil ein Ball eine separate Farbe hat und die anderen beiden haben die Farben von den beiden Spielern. Naja, wie man sieht, sehr primitiv. Was uns dann zum nächsten führt, den Atari 800, den ein paar Leute schon erwähnt haben in Vorträgen. Das war Atari ihren Versuch, es besser zu machen. Und zwar angefangen mit einem klassischen Fall von, wir verbessern unser bestehendes Modell auf doppelt so gut. Und dann ist mit Atari genau dasselbe passiert, was mir passiert ist, als ich von 4 auf 22 Rechner auf bin. Hey, dieses Feature wäre geil, das wäre geil, hey, können wir nicht auch das haben? Und ja, die Kiste wurde groß. Wie groß sie wurde, sage ich mal so. Das von Apple II bis da ist meine Beschreibung vom Apple II. Das ist die PET-Beschreibung, das ist die Tandy-Beschreibung. Das von Atari VCS dort oben bis da ist die VCS-Beschreibung. Atari 800, seine Beschreibung ist 1, 2, 3, ja, 3, nein, halt, wo ist da? Ja, 3 Seiten quasi. Da fehlt mir was. Wo ist der Titel? Ah, da, Texas ist der Titel da. Ja, 2 komplette Seiten, weil das Ding ist ziemlich aufwendig, weil Atari hat geklotzt. Sie sind erstmal auf die Idee gekommen, wir könnten ja auch noch Text darstellen. Also haben sie den Textmodus addiert in einer Maschine, die eigentlich eine Bitmap-Maschine ist. Nicht allzu schwierig, bis auf die dann die grandiose Idee gekommen sind, warte mal, je feiner wir Zeichen machen, können wir viel Text haben, aber das verbraucht viel Speicher und viel Bandbreite. Aber eigentlich brauchen wir doch nur 40 Pixel für Hintergrund oder vielleicht 80 und wir haben tatsächlich das Resultat von 6 verschiedene Zeichenmodi und 8 verschiedene Bitmap-Modi. Also man kann 14 verschiedene Methoden angeben, wie eine Zeile zu zeichnen ist. Das Ding ist ziemlich komplex. Ich werde nur kurz zusammenfassen. Grundauflösung ist 40x24. Grundsätzlich kann man das fahren mit 8x8 Pixel großen Zeichen, wie die meisten Rechner haben. Ein Font von 128 Zeichen. Aber das Font wird aus dem RAM genommen. Oder aus dem Modulraum oder sonst irgendwo her. Das heißt, ich kann beliebige Zeichen mitbringen. Ich kann ASCII liefern, falls ich das will. Oder ich kann einfach Spielcharakterbauteile liefern oder Hintergrundbauteile. Grundsätzlich kann ich das machen. Ich habe wie im normalen Textmodus ein Bit pro Pixel, das heißt, ich habe 2 Farben, Hintergrund und Textfarbe. Bis auf ein kleines Problem, Atari hat gefunden, das sei zu viel. Sie haben extra Transistoren verbraucht, damit ich nur noch 1,5 Farben habe. Das heißt, ich habe eine Farbe in 2 Helligkeiten, aber ich kann nicht 2 separate Farben für Schrift und Hintergrund haben. Also ich kann hellblau auf dunkelblau oder hellgrün auf dunkelgrün, aber ich kann nicht hellgrün auf dunkelblau. Geht nicht. Oder auf rot oder sonst was. Ach was, ich will mehr als das. Ja, dann könnte ich doch eigentlich 4 Farben haben wenigstens. Sogar 4 unabhängig voneinander. Indem ich einen anderen Farbmodus schalte, wo ich tatsächlich 4 Farben bekomme. Aber wieder wie beim Apple mit doppelt so breiten Pixeln. Nur mit dem Unterschied, dass ich diesmal der Hardware tatsächlich mitteile, ich hätte gerne doppelt so breite Pixel und sie kommen doppelt so breit, egal ob ich einen Schwarz-Weiß- oder einen Farbfernseher habe. Weil mein Typ zu Hause, der seinen Homecomputer an den Fernseher anhängt, das kann ich ja als Programmierer ja nicht wissen, was ein Fernseher der hat. Problem ist, ich habe dann nur noch 160 Pixel breit. Aber ja, wenigstens bekomme ich 4 Farben im Bildschirm drin. Und dann sind sie auf die grandiose Idee gekommen, warte mal, was wäre, wenn ich eigentlich hochaufgelöste Pixel hätte, aber einfach pro Buchstaben eine Farbe vorwählen kann. Haben sie gemacht. Ist ein netter Modus eigentlich, weil ich habe die hohe Auflösung und viele Farben. Preis davon geht auf 64 Zeichen zurück, weil ich 2 Bit für die Farbwahl benutze. Und ja, der Speichersparer schlug zu. Aus irgendeinem Grund, obwohl sie genau so Auflösung haben, haben sie gefunden, jetzt gibt es nur noch 20 Zeichen pro Zeile. Das heißt, ich kann zwischen drei verschiedenen Modi wählen, die alle nicht wirklich gut sind, aber je nach kann ich es abwägen. Ach ja, und die Bitmap-Modi, die führe ich jetzt nicht aus, von denen sind 8 Stück vorhanden. Und da es gibt alle jetzt einen Bitmap-Modus von 40 mal 24 Pixel rauf bis 320 mal 192 Pixel. Klingt komisch, aber das absolute Super-Eigenschaft von diesem Rechner ist, ich kann pro Zeile anwählen, welches Modus ich haben will. Und zwar nicht in Software, indem ich sage, oh, nach so vielen Zeilen ändere ich das ab. Nein, ich kann der Display eine Liste geben, in dem für jede einzelne Zeile vorgegeben ist, welche Modus ich will. Ich will zuerst mal 8 Zeilen für mein Menü, dafür nehme ich Modus so viel, dann will ich das, dann kommt mein Radar-Display, dann kommt mein Spielfeld, da will ich das und dann kommt das die Titelzeile und für jede von den Zeilen kann ich vorgeben, was für Modus ich habe. Der schaltet automatisch um. Ziemlich aufwendig. Und ja, ziemlich aufwendig zu verstehen, wie es geht. Ja, ich kann noch ein paar nette andere Sachen mitwählen, zum Beispiel so Bildschirmbreite. Ich habe ja hier eine gewisse Menge Bild und zwei Ränder. Das hat ja praktisch jeder Homecomputer auch. Man kennt das Fenster mit Text und Ränder. Atari ist der Meinung, ja, das kann man einstellen. Es gibt eine Vollbildbreite, eine Halbsparvariante und eine Supersparvariante. Kann ich eigentlich nur für das ganze Bild auswählen. Ach, warte mal, was ich pro Zeile einwählen kann, ist, ob das Zeug verschoben wird. Weil ich könnte ja meinen Hintergrund haben und jetzt mache ich so einen Horizontal-Scroller, so ein schönes Game, das durchscrollt. Aber meine Zeichen sind ja 8 breit. Und wenn ich jetzt um ein Pixel rüberschiebe, müsste man sich ja alle Zeichen um ein Bit verschoben, nochmal das Zeichen haben. Und dann um 2 und um 3, bla bla. Vergessen, die Hardware kann mein ganzes Bild um 1 bis 7 Pixel verspätet darstellen. Also zeichne das Zeugs und schiebe es auch rüber. Ach, ich will die, weil, dann schiebe ich halt von 7 bis 0 und dann muss ich nur das ganze Zeichen im Speicher verschieben. Blub, blub. All das ist drin und das kann ich pro Zeile ein- ausschalten lassen, weil mein Menü soll ja sich dort sitzen bleiben, mein Radar, aber meine Szenerie, die soll ja rutschen. Kann ich auch Hardware sagen, du, für die Zeilen rutscht, für die nicht. All solche nette kleine Übungen und sollte das nicht aus sein, kann ich auch für jede einzelne Zeile sagen, wirf mir ein Interrupt, wenn diese Zeile kommt. Weil dann kann ich es mit Software auch ausflicken. Wie man sieht, ziemlich komplexe Hardware, das Ding. Ach ja, und die Sprites wurden selbstständig auch verdoppelt auf 4 Stück. Jeder mit seiner eigenen Farbe. Ach ja, und die Bälle wurden auch 4 Stück. Und ja, man sieht, was diese Hardware ziemlich viel kann. Und das ist auch der Grund, warum Atari diese Hardware, den Videochip, in 2 Chips verteilen musste. Und noch für alles andere wie Tastatur, Paddles, bla bla, anschließend einen dritten Chip spendieren musste. Weil die Chip-Technologie trotz ein Jahr neuer sein als beim VCS einfach nicht ausgereicht hat, um das in einen Chip zu setzen. Also das Ding hat real gegeben im VCS vermutlich 4 bis 5 mal so viele Transistoren drin. Naja, das war so die Brachiallösung.
Zu dem Rüberschieben. Wenn man jetzt so ein Pixel rüberschiebt, dann muss ja schon rechts wieder ein neuer Charakter kommen. Wie wurde das gelöst?
Das wurde dadurch gelöst, es gibt eben die Breiten. Ich kann 52, 40 oder 32 Zeichen haben. Und, nein, 48, 40 und 32. Und wenn ich schieben will, muss ich quasi eins größer anwählen, aber dann den Schiebemodus einschalten und dann wird einfach wird quasi die Breite eins kleiner gezeichnet, aber mit einem breiteren Bild, dass er quasi reinrutschen kann. Ist ziemlich komplex. Ich werde nachher bei den Commodore 64 zeigen, wie die das gelöst haben, mit etwa ein Zehntel vom Aufwand. Aber das ist die Methode, wie man das Zeug schieben kann. So, dank Texas Instruments. Die haben gefunden, ja, wir bauen auch so einen Videochip. Der Videochip von Texas Instruments, der nennt sich 9918. Der ist als Typ so bekannt, weil der Chip kann man bei Texas einfach so kaufen und in beliebige Rechner einbauen. Das war der erste Multiplattform-Chip quasi. Die berühmte Texas Instruments 994A ist ein Rechner, der das Ding drin hatte. Auf der anderen Seite die ganzen MSX-Computer hatten den drin. Aber er ging auch in Videokonsolen, so wie die Sega SG-1000 hat so ein Ding drin. Die Master System ist erweiterte Version von dem Ding. Oder so wie die ganze ColecoVision-Maschine hat das Ding drin. Der Chip wurde ziemlich ordentlich verbaut. Grund dafür, er hat seinen eigenen Videospeicher. Normalerweise gehe ich halt davon aus, ich habe einen Prozessor, Speicher und einen Videochip. Nicht hier. Hier haben Prozessor, Speicher, ich habe einen Videochip und dahinter noch einen Speicher. Und das ganze Bild wird das in den zweiten Speicher genommen. Und der Prozessor muss durch den Videochip in diesen Speicher hineinschreiben. Und das gesamte Timing von dem Speicher, wie das abgeglichen wird, das macht der Chip von selber. Hat einen Vorteil, ich kann einen beliebigen Prozessor, beliebige Geschwindigkeit, beliebige Speicheranordnung. Ich muss einfach nur diesen Chip irgendwo sichtbar machen und der Rest vom Video ist erledigt. Vorteil ist das. Nachteil, Texas, sind die Pins ausgegangen. Und vorgehe ich davon, weil es ja ein Speicherinterface plus noch ein Prozessorinterface braucht, hat es nicht ausgereicht, beim Prozessorinterface auch noch Adressleitungen vorzusehen. Sprich, ich kann nicht vom Prozessor her auf ein beliebiges Byte im Speicher zugreifen. Ich kann nur auf den Chip zugreifen und sagen, du, ich hätte gern ab der Adresse gearbeitet. Und nachher kommen wir über die Daten und der Chip selber muss jetzt die Adressen generieren. Blöderweise heißt das, dass meine ganzen netten im Prozessor vorhandenen Adressiermodi nicht wirksam sind. Also er ist zum Programmieren ziemlich mühsam. Aber ansonsten, ja, ich lasse den Textmodus weg, weil der langweilig ist. Grundsätzlich hat das Ding drei grafische Modi. Es gibt eine Blockgrafik, so à la Apple, für Breakout. Wenigstens diesmal 64x48 Pixel, etwas mehr. Und es gibt vor allem zwei Bitmap-Grafikmodi, die interessant sind. Beim einen sagt er einfach, wir haben 32x24 Zeichen. Jedes Zeichen ist 8x8 Pixel groß. Und mit einem sehr netten Trick haben sie gesagt, wir sparen uns die Farbdefinition ein, indem wir einfach dem Videocontroller sagen, dass für Zeichen 0 bis 7 gibt es ein Farbpaar. Für 8 bis 15 gibt es ein Farbpaar und so weiter, 32 Farbpaare. Ich kann alle Farbpaare identisch setzen, dann habe ich einfach 256 Zeichen, ein Riesenfont. Oh, ich will zwei Farben, dann mache ich 128 mal zwei Farben. Warte mal, ich will vier Farben, dann mache ich 64 mal vier Farben. Ich kann das beliebig anordnen, bis zu 8 Zeichen bei 32 Farben. Oder aber ich kann sagen, warte mal, ich brauche für meinen Hintergrund 64 Zeichen, die gibt es im Farbsatz. Ich habe jetzt noch 192. Ich brauche für den Teil im Hintergrund eigentlich nur 8 Zeichen, gibt es einen kleinen 8er Satz und ich kann so beliebig zusammensetzen, bis ich 256 Zeichen vergeben habe, wo ich für jede beliebige Farbkombination Zeichenkombinationen haben kann, sehr flexibel. Und das war der normale Grafikmodus. Wer schon, ich weiß nicht, wie viele Leute das kennen, dass es einen 994 und dann einen 994A gibt von Texas. Das ist, was der 4er kann. Der 4a hat einen Zusatzmodus bekommen, bei dem ich tatsächlich einfach über meinen Bildschirm hinweg komplett beliebige Bitmap haben kann und für jeden beliebigen 8x1 Pixel eine eigene Farbpaar setzen. Das heißt, ich kann wirklich neben meinen Videodaten 6 Kilobyte, nochmal 6 Kilobyte anstelle von nur 32 Bytes an Farben mitliefern. Ich kann natürlich pro Zeichen beliebig einführen, indem ich einfach einen 8er 8x8 Block jedem Block seine eigenen zwei Farben gebe, aber ich kann innerhalb von jedem Zeichen noch jeden Streifen noch eigene Farben geben. Sehr flexibel und mit erstaunlich wenig Aufwand. Ach ja, und Sprites hat die Kiste auch noch. Und zwar sage und sei 32 Stück. Mit einer kleinen Limite, dass pro Zeile nur 4 davon sichtbar sein dürfen. Also ich kann sagen, da oben werde ich so ein paar Helikopter rumfliegen haben, da unten fahren ein paar Panzer und zwischendrin ist mein Flugzeug und da hinten kommt noch so ein Gegner geflogen. Dann weiß ich, dass ich kann bis zu 32 Objekte anmelden und für jede Zeile schaut der Rechner nach, welche von den 32 würde auf dieser Zeile erscheinen. Genau der Helikopter und der Helikopter, das sind zwei, ja, kein Problem, die beiden erscheinen. Ich kann sogar Großhelikopter machen, die aus Helikopter erste Hälfte, zweite Hälfte bestehen. Aber wenn jetzt kommt ein dritter Helikopter in die gleiche Zeile rein, dann verschwindet der dritte einfach. Ach warte, ich habe zwei da und ein dritter so halb hoch ist, dann erscheint von dem die erste Hälfte und die zweite Hälfte nicht. Das muss man als Grafiker dann berücksichtigen, dass irgendwas wegfallen wird. So, das war so ein netter Videochip, der ja, sich gut durchgesetzt hat. Wie die ganzen MSX-Leute haben das Ding genommen. Das Ding ist was, 79 rausgekommen, die MSX sind glaube ich 83 rausgekommen. Das ist der 4 Jahre alte Chip wurde einfach genommen, weil der ist ja so gut. Ich glaube, den Motorola, da lässt sich weg, das ist so der Minimals-Chip. Gut, ich erwähne ihn kurz. Motorola hat auch so einen beliebig verkauften Chip gemacht, den 6847. Den haben auch tonnenweise Leute im Rechner verbaut. Das ist genau das Gegenstück. Der kann so gut wie nichts. Er kann ein Bild generieren, er kann Textmodus von 32x16 Zeichen, weil die Dinger sind 12-zeilig hoch, mit einem 64er Font, fix vorgegeben, nicht änderbar. Es gibt einen Farbig-Modus, bei dem man ein Zeichen durch 2x2 Pixel ersetzt. Das sind ganze 64x32 Pixel. Da Dafür hat man da wenigstens 8 Pixelfarben plus schwarz als Hintergrund. Und irgendwo zwischendrin gibt es noch so Bitmap-Modi, wo man sagt, etwas höhere Auflösung, weniger Farben. Die haben die blöde Eigenschaft, entweder zwei Farben zu haben, nämlich schwarzer Hintergrund und entweder weiß oder grün und sonst nichts als Farben. Oder man kann die in 2 Bit pro Pixel haben, in 4 Farben, ohne schwarz. Naja. So, was machen wir? Ja, den VC20, den nehme ich dann, weil der war wirklich wieder innovativ. Der VC20 ist ein interessanter Rechner eigentlich. Der wurde ziemlich unterschätzt, weil, naja, er wurde vom 64er komplett in den Schatten gestellt. Er hat eine große Schwäche. Er kann nur 20 Zeichen pro Zeile darstellen. Beziehungsweise man kann ihn umprogrammieren, dass er 22 darstellt, indem er einfach noch 2 ansetzt. Das ist die schlechte Eigenschaft für ein Ding. Es ist die einzige schlechte Eigenschaft, aber es ist die, die ihn mit einer schlechten Auflösung versehen hat. Weil sobald man ein Zeichen hat, man hat die Auswahl, entweder 8x8 Pixel zu fahren, dann hat man 160 bzw. 176 Pixel breit mit 2 Farben. Oder man kann 4x8 Pixel große Zeichen haben. Die sehen zwar etwas klotziger aus, aber sind immer noch die gleiche Zeilenzahl. Nicht halbiert wie bei Atari, wenn sie 2 Bit pro Pixel machen wollen. Und man hat dann 4 Farben. Das klingt schon mal ordentlich. Aber absolut geil ist, das ist ein 12-Bit Videochip. Alles bisher waren 8-Bit-Rechner. Mit 8-Bit-Videobus, alles 8-Bit. Der Commodore hat allererstens einen 8-Bit-breiten Speicher und daneben noch einen kleinen 4-Bit-breiten Speicher, der Bit 8 bis 11 liefert, nur genau für den dort, wo die Videofarben abgespeichert sind. Und mit denen kann er für jedes Zeichen 8-Bit liefern, um Zeichen auszuwählen. Wir haben vollen 256er Font und gleichzeitig kann auch für jedes Zeichen angeben, alle 16 Farben. Nur Vordergrund, Farbe, der Hintergrund ist Bild, alles überall gleich, aber das reicht ja meistens. Schwarzer Hintergrund ist so Standard im Spiel. Aber ich kann wirklich pro Zeichen 16 Farben und 256 Muster anwählen. Und das bereits schon im 1-Bit pro Pixel Modus. Im 2-Bit pro Pixel Modus bekomme ich einfach anstelle von einer Hintergrundfarbe 3 Hintergrundfarben, womit ich wenigstens für alles quer über sagen kann, okay, ich habe schwarz im Hintergrund, ich habe ziemlich viel Wiese in grün, also wähle ich grün an. Ich habe ziemlich viel Himmel in Blau, also wähle ich Blau als eine Farbe an. Und dann habe ich immer noch für jedes beliebige Zeichenfeld noch eine weitere Farbe, mit der ich irgendwelche Objekte reinsetzen kann. Was erstaunlich flexibel ist. Also der Rechner wurde wichtig unterschätzt wegen dem. Ach ja, was auch noch kann, ist auch noch nett, ich kann meine Hintergrundfarben abändern. Ich habe ja 16 Farben, ich habe jetzt momentan Schwarz, Grün und Blau gewählt. Aber vielleicht hätte ich eine Farbe mehr gewollt. Mein Himmel ist blau, da unten ist grün. Warte mal, ich könnte schwarz und sagen wir, weiß und blau oder grün haben. Ich muss einfach wissen, wann ich am Zeichnen garantiert keinen Himmel mehr habe und garantiert noch keine Wiese habe und in dem Bereich zwischendrin die Farbe umstellen. Kann ich machen, weil der Rechner so nett ist, mir zu sagen, welche Zeile am Moment am Zeichnen ist. Ich könnte einfach das Rechner abfragen, bis eine gewisse Zeilenzahl kommt und dann mit grün überschreiben. Solche Spiele erlaubt ihm quasi die Atari VCS ist, ich schreibe vorzu Zeugs, um Methode zu verwenden, ohne dass ich es wenden muss. Der Rechner zeichnet von sich aus, aber ich kann noch mehr rausholen, indem ich dem Prozessor nachhelfe. Sehr praktisch. Ich glaube, den Sinclair ZX80 lasse ich aus zum Zeitsparen. Ist hauptsächlich ziemlich PET-ähnlich, andere Auflösung. So, und dann kommt die Karte, die, der Vorgänger von dem Ding ist. Die IBM CGA-Karte. Und die werde ich wieder durchscrollen müssen, bis meine Liste kommt. Da oben. Wie man sieht, die CGA ist nicht allzu groß zu beschreiben. Wobei die Beschreibungsmethode sich nicht mit der Frustmethode deckt. Erst einmal, die Karte ist ziemlich groß. 16 Kilobyte Speicher. Ist größer als alles, was wir bisher gesehen haben. Ist auch wie beim Texas Chip separat vom Hauptspeicher, das heißt der IBM PC hat seinen PC-RAM und seinen Video-RAM, wie wir es halt kennen heutzutage. Aber weil es kein Chip ist, sondern die CGA ist wirklich eine Platine voll kleiner TTLs, kann man die Prozessoradressen nutzen. Das heißt, man hat die ganzen Adressiermodi, was gerade bei der 8088 sehr wichtig ist, weil die hat exzellente Adressiermodi. Und man hat all das, aber trotzdem hat man Geschwindigkeit vom separaten Speicher und so weiter. In der Beziehung ist die Karte nett. Dann gibt es den Textmodus. Man kann 40 mal 50 oder 80 mal 25 Zeichen haben. Der heutige Bootmodus vom PC ist quasi 80 mal 25. Man kann tatsächlich auf der Karte aber 40 Zeichen bestellen, falls man einen Fernseher anschließt. Man hat 16 Farben, die berühmten, die es halt im DOS gibt. RGBI-Farben, genauer gesagt. Grundsätzlich im Textmodus nicht schlecht, wäre nicht das kleine Problem, Font. Wir haben zwar 256 Zeichen, aber die sind im ROM. Wir können keinen eigenen Font nehmen. Das heißt, all meine netten Grafikelemente, die ich beim Atari oder beim Texas oder beim VC20 habe, vergessen. Ich bekomme genau 256 Formen. ASCII plus viele Umlaute plus ja, ein paar andere Grafikzeichen. Und ja, es gibt eine Blockgrafik, die genau wiederum wie bei Apple nur aus zwei Blöcken besteht. Naja, das ist mal das Problem mit dem Textmodus. Ich habe keine Auflösung, keine Möglichkeit, etwas zu machen, aber ich habe wenigstens Farben. Dann kam IBM auf die grandiose Idee, Bitmaps. Wir können ja schließlich beliebig zeichnen. Naja, das haben sie verbockt. Es gibt einen Bitmap-Modus von 640 x 200 Pixel mit einem Bit pro Pixel. Genau schwarz und eine Farbe. Übrigens, interessanterweise, der TP-Dessler hatte genau das auch gehabt, im 1-Bit-Pixel-Modus. Schwarz und eine Farbe. Es sind sogar dieselben 16 Farben, interessanterweise. Es ist quasi ein TP-Dessler mit hoher Auflösung. Nur 5 Jahre später. Und dann haben sie auch gefunden, ja, warte mal, vielleicht brauchen wir ein paar mehr Farben. 2-Bit-Pixel. Wie macht IBM 2-Bit-Pixel? Ganz einfach, sie schreiben uns 3 Farben fix vor, mit einer genauen Auswahl von 3 Auswahlen. Wir können haben entweder grün, rot und gelb, oder Cyan, Violett und Weiß, das sind die anderen drei plus Blau, nämlich. Oder halbwegs zwischen können wir Cyan, Rot und Weiß haben. Die 3x3 Farben sind fix. Ach ja, und wir können noch eine weitere Farbe wählen. Und da Schwarz nicht drunter ist, wählt man Schwarz und damit haben wir keine Wahl. Ja, das ist auch dieselbe Farbe, die man einstellt. Wenn ich nicht schwarz wähle, habe ich auch einen nicht schwarzen Rand. Es ist CGA. Ist eine völlige Krise von der Kiste, wäre es nicht so, dass gewisse Leute herausgefunden, wie man diese Hardware überlisten kann. Es gibt nämlich einen Trick, das Ding hat einen programmierenden Zeitgenerator drauf. Die ganze Schaltung, welche die Bits bearbeitet, die ist hart verdrahtet. Aber die Schaltung, welche auswählt, wie viele Zeilen wir machen, das ganze Timing, wann ich mit dem Bild wieder anfange, wie viele Zeilen vom Font ich habe, das Ding ist programmierbar. Das ist nämlich ein Standardchip namens 6845 und man hat herausgefunden, wenn man dieses Ding völlig fehlprogrammiert, kann man anständige Grafik aus der CGA rausholen. Und zwar muss man allerdings das Ding einstellen, dass ich einen Font von nur 2 Zeilen Höhe vom Zeichen habe. Dann wählt man genau aus dem Font, der eingebaut ist, 2 Zeichen, welche aus einem Klötzchen hell und einem Klötzchen dunkel bestehen oder umgekehrt, also 2 Streifen eigentlich. Völlig nutzlose Zeichen normalerweise, außer man macht irgendwie so variabel breite Balken damit. Und dann sagt man stattdessen, ich habe immer noch 200 Zeilen auf dem Bildschirm, also habe ich 100 Textzeilen. Und der arme Textmodus versucht mir tatsächlich 100 Textzeilen aus nur 2 Videozeilen pro Textzeile zu liefern. Und weil das ja nur 2 kleine Blöckchen, da habe ich plötzlich 160 mal 100 Pixel Auflösung in 16 Farben. Damit kann man aus der CGA tatsächlich Grafik rausholen. Mit einem kleinen Problem, man muss erstmal wissen, dass der Modus existiert. Er ist nämlich nicht dokumentiert. Und er ist sehr unbekannt. So unbekannt, dass ich dieses Jahr herausgefunden habe, dass er existiert. Und ihr wisst ja, wie viel ich über Hardware weiß. Den Modus habe ich dieses Jahr herausgefunden, dass es ihn gibt. Naja. Es gibt auf Wikipedia aufgelistet eine einstellige Anzahl Games, die es benutzt haben. Einstellige Anzahl, ja, weil unbekannt. So, den nächsten Rechner muss ich durchnehmen, Acorn BBC Micro. Hier in Deutschland ziemlich unbekannt. Ich nehme ihn nur durch aus genau einem Grund, weil das die erste Kiste ist, die komplett auf Textmodus verzichtet hat. Das Ding kann eigentlich nur Bitmap-Modi, aber mit riesiger Auflösung. Er kann 640x200 wie die IBM, nein, mal 256, weil PAL-Fernseher, mit 1 Bit pro Pixel. Aber es geht, man kann wenigstens die 2 Farben beliebig aus 8 wählen. Oh, warte, man kann es runterschalten auf 320x256 mit 4 beliebigen aus 8 Farben. Und dann kommt das Nette, er hat noch einen 160x256 Modus. womit man immer noch bei den 160 Pixel Breite, die am VC 20 ansteht, dieselben 160, die ein Atari 800 im halbierten 20-Zeichen-Modus kennt, aber diesmal gibt es 4 Bit pro Pixel. Man hat tatsächlich 16 Farben, beliebig auf jeden Pixel, von nur 8 Farben. Das ist das einzige Problem, man hat nämlich nur 8 Farben auf der Kiste. Und das 8. Bit, das 4. Bit von jedem Pixel, das ist allererstens ein pixelweises Blink-Bit. Weiß nichts gescheit, das gab es mit dem Ding anstellen. So, und dann kam die grafische Revolution der Commodore 64. Viele Leute wissen, das Ding ist wahnsinnig verbreitet. Wie viele 64 hat es da in der Ausstellung? Grund, es gab 10-mal mehr 64 als vom Atari 800 oder vom Apple II. Und ja, der Grund dafür war, die Grafik war sau gut. Weil Commodore hat nichts anderes gemacht als den VC 20 genommen und gesagt, was war da schwach? Was hat unser Konkurrent an netten Sachen gemacht, die wir nicht haben? Was davon können wir reinbauen? Und dann noch eine interessante, was ich überlegt, was können wir einfach reinbauen und was war nur kompliziert, aber nicht wirklich nützlich? Weil aus dem Grund passt der ganze WIC in einen Chip rein und er kann trotzdem mehr als praktisch alle anderen. Wir bekommen 320 Pixel, 40 Zeichen mit 8 Pixel breit. Wir bekommen beide Zeichenmodi vom VC20, also 1 Bit pro Pixel 8 oder 2 Bit pro Pixel 4 breit in einem Zeichen, wo wir immer noch 160 Pixel haben. Wir haben immer noch diese wunderbaren schönen 16 Farben pro Zeichen und ein oder drei Hintergrundfarben. Zusätzlich gibt es auch noch einen Spezialmodus, den man anwählen kann, bei dem wir sagen, wir haben 256 Zeichen. Zwei von den Bits ordnen wir auch noch Farben zu. Und dann können wir plötzlich haben, Vordergrundfarben 16 Stück, Hintergrundfarben 4 Stück anstelle von nur einer, und zwar pro Blöckchen anwählbar 4, und wir haben trotzdem noch 256 Zeichen. Und dann gab es noch Bitmap-Modi, einfach 320x200 Pixel mit zwei Farben, mit beide Farben auswählen, wie beim Texas. Und dann gab es auch noch, wieder reduziert auf 160x200, wieder eine Farbe pro Klötzchen, plus noch zwei weitere pro Klötzchen und noch eine Farbe für den ganzen Bildschirm. Also wir können einen Hintergrund wählen und für jedes Klötzchen drei Farben wählen. Ach ja, und dann gab es auch noch Sprites dazu, auch noch. Giganto-Sprites, die im Gegensatz zu allen Sprites bisher, die nur 8 Pixel breit wurden oder beim Texas auch noch 16, kommen jetzt riesige 24 Pixel breite Sprites, 21 Zeilen pro Sprite, und wir können das Ding erst noch in Doppelbreite und Doppelhoch und 8 Stück von denen. Das sind die meisten Sprite-Bits, die irgendein Rechner in 8-Bit-Generation auf dem Bildschirm befördern kann. Ach ja, wir haben nur 8 angemeldete Sprites. Also wenn wir sie oben auf einer Zeile alle 8 verheizen, das können wir, 8x24 Pixel Sprite in eine Zeile reinschieben. Wir können sie aber immer noch recyceln, aber dann gibt es wieder die Softwaretechniken mit umschalten, wie sie beim VC20 existieren. Absolut gigantisch zum Programmieren, weil man kann wirklich fast alles mit dem Ding darstellen. Den Spectrum lasse ich, glaube ich, aus, weil der nächste interessante Rechner ist der Nintendo. Die meisten Leute kennen das Ding als Game-Rechner. Tatsächlich war das Ding in Japan eigentlich ein Homecomputer namens Famicom. Das Ding wurde dann in die Westwelt als Nintendo Entertainment System exportiert. Und der Rechner hat einen Grafikcontroller, der wieder ein geiles Feature gebracht hat. Bisher haben wir immer entweder 1 Bit pro Pixel mit hoher Auflösung oder 2 Bit pro Pixel mit halbierter Auflösung. Was hat Nintendo Geiles gemacht? Sie haben gesagt, 4 Farben wollen wir eigentlich immer. Alles, was mit 1 Bit pro Pixel zu tun hat, fehlt. Die Kiste kann nur im 2 Bit pro Pixel Modus fahren. Das heißt aber jetzt, dass wir eine niedrige Auflösung haben. Aber halt mal! Was passiert, wenn wir jetzt pro Zeichen volle 8 Pixel vorsehen, mit 2 Bit pro Pixel, und erst dann den nächsten Zeichencode holen aus dem Speicher? Wir haben plötzlich 2/3 anstelle von der halben Bandbreite für Pixel zur Verfügung. Ergo, das Ding fährt uns mit 256 Pixel über den Bildschirm hinweg, mit 2 Bit für jeden Pixel. Zum Preis, dass es immer noch bloß 8x8er Klötzchen sind, aber 8x8er Klötzchen mit viel drin. Interessanterweise hat die Kiste keinen Bitmap-Modus, weil wieder Spielkonsole. Das Ding hat ganze 4 KB RAM drin, nämlich. Das heißt, Bitmap würde nicht passen, aber grundsätzlich gedacht, auch das ist eine Eigenschaft, die.
Bist du mal so gut und machst das Fenster ganz auf, weil
ja.
Ist ja Dampf drin.
Ja.
Weil er ist gut, aber manchmal ist Sauerstoff besser.
So, das ist so der Modus von dem Ding. Schlechte Eigenschaften. Der Nintendo ist wie eine Spielkonsole. Wir haben ja bei VC20 schon gesehen, Programmierer darf man misshandeln. Was für Eigenschaften hat dieses nette Ding? Fangen wir an mal, die theoretischen 256 Pixel, die sind wirklich vom Bildrand bis Bildrand. Wenn ich tatsächlich Text machen will, kann ich von den 32 Zeichen etwa 28 nutzen, weil sonst verschwinden die in den Rand rein. Das heißt, wenn ich programmieren will auf dem Ding, habe ich sehr wenig Programmcode zum Beispiel. Nintendo hat bei der Famicom ein Floppy-Laufwerk und eine Tastatur mitverkauft. Man konnte auf der Kiste programmieren. Ja, wenn man mit 28 Zeichen leben kann. Und ja, dementsprechend wurde das beim NES nicht mehr mitgeliefert. NES kann man nur konsumieren drauf. Dann so nette Sachen wie 256er Font, das ist noch nett. Ach ja, und Farben haben sie auch noch sich auch nicht eingesetzt. Commodore hat ja schon bewiesen, wir können ja drei Farben in einem Klötzchen haben, im Bitmap-Modus. Nintendo hat gefunden, wir wollen drei Farben im Klötzchen im Textmodus. Was sie stattdessen machen ist, die Klötzchen selber liefern mir meine 8x8 Pixel 2 Bit, mein Speicher ist ausgelastet. Der Prozess der Videochips selber hat einen ganz kleinen Videospeicherchen drin innen, welches mir für jede 2x2 Gruppe von Klötzchen, also 16x16 Pixel, noch 2 Bits liefert. Sehr wenige Bits, aber mit denen kann ich pro 4er Klötzchenpaket einen Dreiersatz Farben auswählen. Weil der Chip hat tatsächlich eine Hintergrundfarbe und 4 Dreiersätze Vordergrundfarben dann definiert drin. Logischerweise heißt das, ich bin in dem Klötzchen von meinem Muster, in dem Klötzchen von meinen Farben und ich habe so viele verschiedene Klötzchenkombinationen, mühsam zu programmieren, aber wenn man genau weiß, wie viel von was wo ist, kann man sehr viel jonglieren. Ansonsten, ja, schlechte Eigenschaften, mein Videospeicher ist ausgebucht. Weil er ja so viele Daten rausholen muss, der Videospeicher ist komplett 100% ausgebucht. Also solange er im Zeilezeichen ist, kann der Prozessor nicht auf den Videospeicher zugreifen. Also ich habe nur, während der Bild Rücklauf ist, bei einem Fünftel der Zeit kann ich Bild arbeiten und dann habe ich ein fixes Bild, das gezeichnet wird. Jetzt kann ich wieder kurz arbeiten und es wird wieder fix gezeichnet. Das sind so die schlechten Eigenschaften von dem Ding ausnützen. So, was lasse ich raus? Ja, die ganzen Commodore 16 und plus 4, ja, ist quasi ein C64 ohne Sprites, mehr oder weniger. Der einzige Unterschied ist, dass ich statt 64, hat 16 Farben, hat Commodore plötzlich gefunden 128 Farben. Also ich habe 16 Farben in 8 Helligkeitsstufen. Nur es... Ja, das kommt jetzt gleich. Es gibt ein kleines Problem. Der 64er und der VC20 hat, weil sie ja keine Helligkeitsstufen haben, haben sie schwarz als Farbe, weiß als Farbe, grau als Farbe und so weiter und dann erst eigentlich 13 Farben. Ja, beim Commodore, beim TED-Chip, den sie in 16 und plus 4 bearbeitet haben, haben sie gefunden, wir behalten dieselben 16 Farben bei. Und das heißt, ja, wir haben schwarz in 8 Helligkeitsstufen. Gleich minus 7 Farben, gleich 121. Daher kommt diese blöde Zahl. Aber ja, es sind immer noch ziemlich viele Farben. Ansonsten, ach ja, das separate kleine 4-Bit-RAM fehlt. Der Plus 4 hat tatsächlich genügend Speicherbandbreite, dass er 2x8 Bit aus dem Hauptspeicher holen kann. 8, die ihm sagen, 62 Zeichen und 8, die ihm sagen, welche Farbe. Also ich kann wirklich für jedes einzelne Zeichen als Vordergrund 128 Farben zuordnen. Und daher das zusätzlich fehlende Bit ist noch ein Blink-Bit. Nachdem ich all das habe, ja, es gibt natürlich auch so einen netten Vierfarben-Modus mit halt dann, ja, auch eine Farbe und drei Hintergründe. Ach ja, Bitmap-Modus kann er logischerweise. Er muss keine Zeichencodes holen. Und wenn man das macht, im Bitmap-Modus geht, dann gibt es tatsächlich die 2x8 Bits, damit ich 2x128 Zeichen habe, Farben habe und nur noch zwei feste Farben über das ganze Bild. Relativ flexibel. Aber eben das Einzige, was ich im Ding habe, fehlt, sind die Sprites. Und ja, die Welt hat sich an Sprites gewöhnt mit dem 64er. Und ja, der Plus 4 kam raus und wie wir wissen, wurde nachher in den Testberichten ziemlich verrissen, weil er keine Sprites hat. Und die Zeitschrift Byte hat das Ding kurz und daher minus 60 getauft, weil ja. Aber ansonsten muss ich sagen, es ist eine nette Maschine, solange man keine Sprites braucht. Dann ja, der nächste Rechner, der als Liste steht, ist der CPC. Auch hier ziemlich verbreitet. Ist interessanterweise praktisch identisch wie die BBC. Hat dieselben 640 oder 23 oder 160 Pixel mit 1, 2 oder 4 Bit pro Pixel, nur dass sie diesmal wenigstens 16 aus 27 Farben Auswahl geben. Ah ja, und für nur 200 Zeilen. Das ist eigentlich der einzige Unterschied zwischen den beiden. Deshalb fasse ich den kurz zusammen. Ah ja, das nächste. Ich habe mir auch reingenommen, eine andere Entwicklung, nämlich die KC85. Kennt man ja vom Stand her, dass die immer da sind, die KC85er. Und ich habe gefunden, ich nehme den rein, weil das ist eigentlich eine ziemlich schöne Maschine. Ich weiß nicht, wie viele Leute überhaupt hier in das Ding reingeschaut haben. Aber selbst der alte 85-2 und die -3-Variante, weil es nur ein ROM-Unterschied, hat 320 x 256 Pixel. Das heißt, leicht mehr Auflösung als ein 64er. Interessanterweise spielt er auch das Farbklötzchen-Spielchen durch. Und zwar mit 8x4 Pixel. Das heißt, halbe Zeichenhöhe gibt es zwei Farben aus 16. Interessant ist es wieder auch eine reine Bitmap-Maschine. Das heißt, ich kann beliebige Grafik zeichnen, aber ich muss einfach pro Klötzchen meine Farben anordnen. Wenn man dann 85-4 hat, das ist das Ding, das dort ist, das da mit einem schönen schwarzen Gehäuse daherkommt, wurde es interessanter. Sie haben dann kurz an den Videospeicher erweitert, weil interessanterweise ist die Kiste an der Speichermenge angestanden. Weil alte DDR-Speicherchips, und sobald sie bessere Speicherchips haben, haben sie dem Ding mehr Speicher verpasst. Man kann tatsächlich 320 x 256 Pixel haben mit 2 Bit pro Pixel. Womit das Ding es tatsächlich mit dem Acorn gleichzieht. Man beachte, die zweite Generation DDR-Rechner zieht mit dem Acorn-Rechner gleich, der in Europa die höchste Auflösung hatte. Allerdings nur mit 2 Bit pro Pixel. Es gibt keinen 1 Bit pro Pixel 640er Modus und es gibt auch keinen 4 Bit pro Pixel 160er Modus. Was es gibt, ist die 2 Bit pro Pixel, aber mit einer interessanten Eigenschaft und die führe ich da ein, weil die später bei anderen Rechnern zum Störenfried wird. Nämlich, ich habe einen Videospeicher, der aus dem ersten Pixel besteht, mit 8 Bits, 8 Pixel in einem Byte und nicht etwa nur 4 Pixel mit 2 Bit, weil das zweite Bit von allen 8 Pixel sitzt im zweiten Videospeicher. Also ich habe hier Videospeicher und hier Videospeicher und jeder Pixel ist da und da und der nächste Pixel ist da und da, da und da. Und es gibt eine blöde Eigenschaft als Folge davon. Wenn ich scrollen will, scrolle ich den und alle meine Pixel haben jetzt ihr Bit 0 gescrollt und ihr Bit 1 nicht gestrollt und ich habe plötzlich daher Bit-Kombinationen, die es eigentlich nie gab in meinem Bild, bis der zweite nachgescrollt ist. Und das heißt, dass ich kurzzeitig während scrollen sämtliche Farben aller Pixel falsch werden. Der Fluch der Planes, bekannt als Ghosting. Und es ist interessant zu sehen, wie Rechner mit das umgehen. Beim KC ist es ganz klar gar nicht umgegangen. Es ist einfach da. Man kann das lösen, indem nur eine Zeile scrollt, bei jedem nach abwechslungsweise. Dann limitiert sich das Ghosting auf eine Zeile. Aber grundsätzlich, Ghosting ist ein Problem bei solchen Architekturen und die Kiste hat das. Außer man betreibt sie im alten Modus. Man kann sie auch 1 Bit pro Pixel mit separaten Farbbytes betreiben. Dann hat man auch 8x1, also genau wie beim Texas. Und dann tritt der Effekt nicht auf. Nachteil, man hat eben nicht 4 Pixel, nicht 4 Farben in so einem Pixelblöckchen, sondern nur eine Farbe, nur 2 Farben. Aber es ist ja nur ein 8x1 Block. Das kann man alles auswählen. Naja, der nächste Rechner, den bringe ich nur noch rein, weil er naja, eine Enttäuschung ist. Bisher haben wir jetzt alles 8-Bit-Rechner gehabt, weil jetzt fangen die 16-Bit-Rechner an. Und der erste davon ist der Macintosh. Was ist der Macintosh so schlecht? Eine miese Auflösung. Das Ding hat lächerliche 512x384 Pixel. Für einen 16-Bit-Rechner ist das wenig. Nur um es klar zu machen, das Ding hat ganze ein Fünftel mehr Pixel als der BBC, der 3 Jahre älter ist. Ach ja, rein schwarz-weiß, keine Graustufen. Nicht mal 2 Bit pro Pixel mit halbierter Anzahl Pixel. Nein. Ach ja, und so nette Eigenschaft wie zum Beispiel, dass 0 weiß und 1 gleich schwarz ist, auch noch. Weil die ganze restliche Welt macht es anders. Ach ja, und Sprites selbstverständlich auch keine. Naja, das Grafikwunder Macintosh ist vor allem ein Software-Grafikwunder. Die Hardware kann es nicht. Als Gegenstück liebe ich noch die IBM Egea, die war im letzten Vortrag ja kurz angeschnitten. Ich werde die eigentlich jetzt hier auch nur kurz anschneiden, weil strikte fällt sie nicht mehr in meine Kriterien rein. Ich habe gesagt, ja, die 3000 Limite etc. und dass man mit viel Masse alles erschlagen kann. Die Egea ist genau das Beispiel, das ich bringe für die Masse. Die Kiste ist eine Grafikkarte, die in PCXT passt, 8-Bit-Grafikkarte vom Bus her. Aber die Grafikkarte selber ist eine 32-Bit-Grafikkarte. Nicht mal 16-Bit. Die Karte ist intern 32-Bit breit. absolutes Monster, hat auch 256 Kilobyte Videoram drauf. Viermal mehr als die meisten Homecomputer an Hauptspeicher haben. Und ja, das Ding ist, wer glaubt es nicht, Bitplane orientiert. Auf IBM'sche Art. Wir können 1, 2, 3 oder 4 Bit pro Pixel haben. Wir haben nämlich 4 Videospeicher auf 64 Kilobyte, 4 8-Bit breite Videospeicherchen nebeneinander. Wir können entweder nur einen, 2, 3 oder 4 einschalten. Wir können aber auch nur den einen und den nicht. Also ich kann zum Beispiel 4 Bilder 1 Bit pro Pixel haben. Oder 2 Bilder 2 Bit pro Pixel. Oder 1 mit 3 und 1 mit 1. Das kann man beliebig umschalten, welche Planes gerade aktiv sind. Das gilt nicht nur fürs Darstellen, das gilt auch fürs Reinschreiben. Weil das Ding hat seinen kompletten eigenen Prozessor on board. Mein PC kann zwar nur 8 Bit über den Bus schicken, aber ich habe 4 Speicherchen und ich kann einstellen, welcher von den 4 Speichern wird überschrieben und welcher nicht. Ich kann sogar einstellen, dass ich einen Byte hinschicke und sage, warte mal, ich will für diesen Buchstaben in Farbe 3 auf Farbe 4 darstellen, will ich jetzt momentan, dass eine Bitplane stets 0 wird, zwei Bitplane stets 1 werden und einer Bit abhängig davon, ob Vordergrund oder Hintergrund ist. Und ich kann einstellen, eine Kombination, Puff-Zeichen hinwerfen, zweite Kombination, nochmal Puff-Zeichen hinwerfen und alle 4 Bitplanes sind verändert. Ich kann auch beim Scrollen sagen, lies mir alle 4 Bitplanes in den 32-Bit-Register und schieb alle 4 zurück. Und der Prozessor selber hat nur einmal 8 Bit ausgelesen und weggeworfen und 8 Bit zurückgeschrieben, die ignoriert werden. Wie gesagt, mit Masse kann man alles erschlagen. Und interessanterweise, das Ding hat null Ghosting wegen dem. Ich kann scrollen und alle 4 Videospeicher bewegen sich Bit für Bit synchron miteinander. Ghosting ist weg. Naja, aber der Aufwand war ziemlich massiv. Der nächste hat den Kompromiss gezogen, das ist der Atari ST. Auch 16-Bit, keine 32-Bit-Geschichten, nur ein Prozessor, aber wenigstens ein 16-Bit-Prozessor. Und interessanterweise eine Videokarte, die sich anpasst an den Monitor. Man kann entweder einen Schwarz-Weiß- oder einen Farbmonitor an SC anhängen. Und er hat verschiedene Videomodi, je nachdem welcher Monitor dort ist. Hängt man einen Schwarz-Weiß-Monitor an, benimmt sich das Ding wie Macintosh. Nur mit 640x400 Pixel. Aber Schwarz-Weiß, 1 Bit pro Pixel, keine Graustufen. Und ja, selbst die Geschichte mit 0 gleich Weiß und 1 gleich Schwarz wird kopiert. Farbmonitor angehängt, habe ich 640x200 oder 320x200 Auflösung mit 2 oder 4 Bit pro Pixel. Das heißt, ich komme mit 4 oder 16 Farben, was sehr schön ist. Interessanterweise, das Ding hat Bitplanes und doch keine Bitplanes. Was sie machen, ist, dass sie innerhalb eines 16-Bit-Datensatzes, also innerhalb von 16 Pixel, fährt das Ding wie Bitplanes. Das heißt, ich habe ein 16-Bit-Wort, ein zweites und entweder ein drittes oder ein viertes. Aber die sind alle direkt hintereinander im Speicher. Und die nächsten 16 Pixel, die sind komplett wieder danach, wie es in einem normalen linearen Videospeicher ist. Hat die interessante Eigenschaft, dass ich die ganzen Programmiertechniken, wo Bitplanes einfach sind, nutzen kann. Zum Beispiel, dass mein Font die 8 Bit von meinem Zeichen genau immer 8 Bit in einem Pixel entsprechen und nicht 8 Zweierblöckchen oder 8 Viererblöckchen. Aber wenn ich scrolle, verschieben sich das erste Bit von 16 Pixel, dann sofort das zweite, dritte, vierte und nach spätestens auf 4 Worten transferieren, sind bereits all die Pixel wieder entghostet und erst die nächsten, nachher die nächsten, kommen sie dran. Das Ding ist Ghosting sicher und trotzdem eigentlich einfach zu benutzen. Sehr interessantes Rechnerkonzept eigentlich.
Noch eine bereitete Maschine, wo 0 gleich weiß und 1 gleich schwarz ist. Das nennt sich Faxgerät.
Oh, okay.
Aber das hat doch mit der Technik zu tun.
Ja. Ich kann dir sonst sagen, warum. Aha. Weil Apple auf die grandiose Idee kommt, sein Bildschirm ein Stück Papier ist. Was beim Faxgerät völlig stimmt, oder? Beim Fax hat man weißes Papier, auf das man schwarze Farbe befördert. Beim Bildschirm hast du eine schwarze Fläche, auf die du Licht reinschießt. Und Apple hat gefunden, nein, wir emulieren Papier. Wir schießen Dauerlicht und mit einer schießen wir Schatten quasi. Wahnsinn. Eben, Apple, ihre Vorstellung, der Computer muss wie Papier aussehen. Ja. So, am Schluss, als letzten Nächsten bin ich noch den Amiga, weil der macht wieder, als erstes mal interessante Firmengeschichte für ein Ding. Offiziell ist es so, dass es einen Atari 800 und einen Commodore 64 gibt. Einen Atari ST und einen Commodore Amiga. Was interessant ist, dass die beiden Firmen ausgetauscht wurden. Interessanterweise ist nämlich der Atari 800 Designer, hat Atari verlassen und eine eigene Firma gegründet. Und die wurde von Commodore aufgekauft und der Amiga ist tatsächlich der Atari 800 Nachfolger. In der Zwischenzeit hat Commodore ihren Chef Treimer rausgeschmissen. Der hat eine eigene Firma gegründet und die Firma hat Atari aufgekauft. Das heißt, der Atari ST ist eigentlich ein 64er erweiterter. Nette Firmengeschichte. Als Folge davon hat der Amiga vom Atari 800 etwas geerbt. Drei Chips. Zwei für Video und einer für den Rest. Und ja, er hat auch die ganze Kompliziertheit geerbt und die ganzen Fähigkeiten. Zum Beispiel kann er Video wahlweise 640x200 oder 320x200 mit einstellbarem Bit pro Pixel. Ein 640er Breite kann ich 1, 2, 3 oder 4 Bit pro Pixel haben. Wenn ich ein 320er Breite will, kann ich auch noch 5 und 6 bestellen. Wie bei der IBM Bitplanes übrigens. Und ja, der Amiga ist auch Bitplane basiert. Und nein, er hat keinen Pixelprozessor. Keinen 4x8-Bit, 32-Bit internen Bus. Er fährt mit einem ganz gewöhnlichen 16-Bit-Bus daher, der Prozessor muss ausmachen. Und jawohl, das Ding ist für Ghosting berüchtigt. Ach ja, warte mal. Wir können das doch beschleunigen mit einem Blitter. So ein netter Chip, der das Umkopieren von Speicher erledigt und vor allem auch Kombinieren von Speicherbereichen. Wenn ich zum Beispiel Text schreiben will, dann weiß ich habe hier eine Fläche rot, eine Fläche gelb, ein Schriftzeichen und ich will jetzt kombinieren gelb und rot und das reinkopieren in meinen Hauptspeicher. Der Blitter kann das komplett in Hardware machen. Sehr nett zum Bitmap-Grafiken schnell reinschmeißen. Aufwendig zum Benutzen aber. Warte, ich will scrollen. Warte mal, ich muss doch eigentlich nur das Zeug umkopieren. Der Blitter kann umkopieren, oder? Also macht man das mit dem Blitter. Bis man bemerkt, dass Ghosting verhindern eigentlich nach Zeilen umkopieren verlangt. Womit der gesamte Blitter-Setup pro Zeile geliefert werden muss. Also das ist immer zum gnadenlosen Wettrennen zwischen, ob ich zeilenweise Aufwand habe oder Ghosting von großen Flächen. Ach, warte mal, ich will meinen Text mit dem Blitter rendern, da muss ich Minimum Zeilenbänder nutzen, damit ich meinen Font, sonst muss ich für jede Fontzeile einzelnen Setup machen. Das ist das Problem beim Amiga, das zu synchronisieren. So, damit haben wir in etwa so die ganzen Rechnerchen durch. Und jetzt kommt die Frage, was passiert, wenn ich das Ding Zeugs verwenden will? Weil es geht ja eigentlich auch um Rechner als ein Medium. Es stelle ich als Grafiker vor ein Problem, ich will ein Videogame designen. Für mein Game reicht eigentlich komplett ein zeichnungsartiger Stil. Ich brauche eine Hintergrundfarbe und eine Stiftfarbe. Das reicht mir eigentlich, weil mein Game so ist. Welcher Rechner schneidet es am besten ab eigentlich unter den Bedingungen? Antwort ist der BBC. 640x256 haben ihn schlicht einfach, mehr Pixel liefert keiner. Zweitbeste ist gleich noch was, BBC. Warum das? Weil er auch noch einen 200-Zeilen-Modus hat. Den liefert mir aber auch die CGA und auch noch die CPC. Das sind die Auflösungsmonster. Ach, warte mal, halbe Auflösung davon, 320x256, ach, schon wieder BBC. Und die KC85. Und so kann ich so durchgehen beim Rechnen und eben am schlimmsten scheidet ab, logischerweise, die VCS. Mit meinen 2x20 Breiten, ja. Das ist so die eine Methode. Da sieht man rein Auflösung, was man mit dem Rechner rausholen kann. Das Problem ist natürlich, dass ich jetzt genau zwei Farben habe. Und dann kommen gewisse Rechner und meinen, ja, was für Farben? Ein Macintosh sagt mir ganz klar und deutlich, du hast schwarz und weiß. Fertig. Bäh. Der Chip, den ich vorher erwähnt hatte, den schlechten Chip, 6847, der sagt mir wenigstens über schwarz und weiß oder grün. Etwas besser ist so wie der TV-Duster und die CGA, die sagen, du hast 16 Farben und schwarz. Der BBC kommt und sagt mir, ja, 2 von 8, okay. CPC sagt mir 2 von 27. Die EGA sagt mir kurzhand 2 aus 64 oder 4 aus 64 oder 16 aus 64. Und so weiter, rauf geht es bis zum Amiga, der mir sagt, ja, du kannst deine 2 aus 4096 haben. Dann sollte ja nicht 4069 tippen. Ja. Okay. Das ist die eine Möglichkeit. Das Problem ist, ich habe jetzt zwar wunderbar viele Stiftfarben, aber ich habe nur einen einzigen Stift. Das Problem ist, ich will doch einen grünen Boden, blauen Himmel und auf dem schwarzen Hintergrund gelbe Männchen, die rumlaufen. Der nächste Tipp, den mir gewisse Hersteller bieten, ist eben diese netten Farbfelder. Das heißt, ich sage einfach, pro Zeichenfeld habe ich einen anderen Stift in der Hand. Das Spielchen liefert erstaunlich wenig Rechner eigentlich. Praktisch erfunden hat es Commodore, der VC20 war der erste. Der C64 hat das übernommen, weil ich pro Feld hat 16 habe. Interessanterweise, warte mal, wo habe ich das Ding hin? Da. Der zweite Rechner gut ist die KC wieder. Und zwar schon die Stich 2 mit 8x4 Feldchen, also damit doppelte Feldchenzahl. Was gerade heißt, gerade in der Höhe, wo ich mein Zeugs abhängt, gerade dort habe ich doppelte Auflösung. Und schließlich kommen jetzt die Texas Instruments, die 9918, die mit 8x1 Feldchen mehr Farben gibt. Und zwar erst noch zwei separate Farben, keinen fixen Hintergrund. Das ist doch etwa das, was ich dort in Auslösung bekomme. Man sieht plötzlich ordentlich die Rechner um, weil der wunderbare Acon BPC kann das gar nicht, zum Beispiel. Also ich merke plötzlich, dass ich als Grafiker, je nachdem, ob ich zwei Farben Auflösung will oder ob ich pro Klötzchen Farben will, aber Auflösung, ich bin zu opfern, vielleicht ein anderer Rechner, der bessere sein kann. Naja, und dann kommen die 2B-Pixel-Modi. Und plötzlich kommt die Welt und sagt mir, ja, der BBC ist immer noch am besten. 320x256. Die KC584 macht auch noch mit. Die CGA macht die 320x200. Und naja, dann geht es auch wieder nach unten. Interessant wird es auch da wieder, manche Rechner steigen aus. Die 9918 zum Beispiel, die wunderbar war mit ihren 8x1-Feldchen, kommt und sagt, 2B-Pixel gibt es nicht. Wenn andere Richter das haben. Ach ja, Farbauswahl wieder. Jeder Hersteller liefert was anderes. Und dann kommen gewisse Hersteller und sagen, warte mal, eben 2B-Pixel ist gut. Farbklötzchen sind gut. Beides. Dann wird es noch seltener. Dann habe ich ziemlich genau noch einen C64er zur Verfügung. Und ja, den TED-Chip noch. Und das war es eigentlich. Ich habe den VC20 nicht aufgeführt, der hat das auch. Wie man sieht, Rechner werden wieder anders. Und dann kommen die Leute und sagen, eigentlich will ich doch keine Feldgrenzen. 4 Bit pro Pixel. Und dann stellt man wieder, die Geschichte ist schon wieder abändert. Weil der Acon BBC kommt wieder und sagt, geil, ich bin der Stärkste. Der CPC ist immer noch dabei. Und der Atari 800 kommt ganz lustig daher. Der sagt, ja, eigentlich habe ich 1 und 2 Bit pro Pixel Modi. Aber falls du den GTIA-Chip anstelle von einem CTIA-Chip hast, sprich alle außer der ersten Serie, dann kannst du im Grafikchip, im zweiten Chip, sagen, alle Modi, die 1 Bit pro Pixel wären, sind jetzt 4 Bit pro Pixel. Das heißt, anstelle von 1 und 2 hast du jetzt 2 und 4 zur Auswahl. Der Preis ist, du zwar theoretisch mit dem 4 Bit pro Pixel könntest 16 Farben anwählen, bloß der Chip kann keine 16 Farben. Er kann eigentlich zwar 16 Farbtöne in 8 Helligkeitsstufen, aber die Möglichkeit auszuwählen aus denen hat er keine 16. Du bekommst entweder 9 Auswahl, womit du quasi von den 8 Bit pro Pixel nur 3 ausnützt, oder du bekommst einen Farbton in 16 Helligkeitsstufen, oder eine Helligkeitsstufe in 16 Farben. Und das zweite sieht wie ein Kaleidoskop aus, offensichtlich. Man sieht also die Limiten wieder. Da sind andere Rechner, die sagen, ja, 16 Farben, nimm. Eben, Acon sagt 16 von 8, ups. CBC sagt 16 von 67 und ja, das geht auch bis zum Amiga, der sagt ja 16 von 496. Der einzige Preis, den man hat, dass man beim Amiga abgebremst wird. Und ja, der Amiga liefert das auch noch bei 640 Pixel breit. Die meisten Rechner sagen ja 46 1 Bit, 320 für 2 Bit, 160. Der Amiga sagt, nö, kein Problem, 46 mal 4 Bit, macht das. Das Opfer ist einfach, dass dein Prozessor 40% Leistung verliert. Weil ich ihn zum Speicher rauswerf, während ich im Daten holen bin. Das sind so netten Eigenschaften, wie man gewisse Prozessoren ausnützt oder eben nicht ausnützt. Naja, und dann kommen die anderen Leute und sagen, Leute, wir haben gar keinen Speicher für den Scheiß. Weil all die wunderbaren Modi, die verbrauchen Speicher. Ich meine, der Acon sagt, geil, viel Bits, viel Bit pro Pixel. Und dann kommt einer hinterher und sagt, jawohl, das sind 20,5 Kilobyte von deinem Speicher, die weg sind, von deinen 32 Kilobyte, wohlgemerkt. Ups. Andere Hersteller gefunden, warte mal, Schriftzeichen, das ist ein riesen Block von 8x8 Zeichen, wo ich eigentlich doch nur ein Byte bräuchte, zum sagen, ob es ASCII das oder das oder das ist. Problem ist natürlich nur, wenn ich jetzt nicht ASCII will, sondern beliebige Zeichenelemente. Aber die Schaltung bleibt gleich, ich muss ja nur ROM durch REM ersetzen. Folglich kann man dann wiederum andere rechnen und sagen, wir sind jetzt erst stark. Der 64er sagt, ja, ich liefere meine Standard 23.200, aber anstelle, dass du mir 8 Kilobyte gibst, mache ich jetzt Zellen raus und muss mir nur noch 1 Kilobyte opfern. Ich kann sie immer noch einfärben und ich habe immer noch einen Font von 256 Zeichen und du kannst beliebige Zeichenmuster haben. Die Dämpfung haben viele übernommen. Der TED hat das drin. Der Texas Instruments Chip macht dasselbe Spielchen. Naja, etwas runter ging es beim Atari. Atari war irgendwie der Meinung, wir brauchen nur 128 Zeichen für den Font. Bei ASCII sind ja nur 96. Wir machen 128. Das heißt, beim Atari kannst du zwar sagen, ich will 40x25 Zeichen, aber ich kann nur 7 von den 8 Bits benutzen, zum 128er Font ausnutzen. Weil das 8. Bit kann nur verwendet werden zum Invertieren. Also wenn ich genau ein Muster habe, das so wie unten hell, oben dunkel ist, und ich das Gegenstück habe, dann kann ich die beiden Muster nutzen. Aber wenn ich halt nur Dreieck so durch und so ein Ding brauche, dann müssen das zwei Zeichen sein, auch wenn ich das umgekehrte Dreieck und das umgekehrte Streifending nie benutze. Naja, war vermutlich eine Methode, Font-ROM auf 1 Kilobyte statt 2 Kilobyte zu reduzieren. Und so geht es bergab mit anderen Rechnern. Interessanterweise, solche netten Textmodi können eine ganze Reihe Rechner gar nicht. Der TV-Dazzler zum Beispiel kann nur Bitmap. Der VCS auch, BBC, Spectrum, CPC, die KCs, all die können diese ganzen Textmodi-Tricks überhaupt nicht. Andererseits gibt es Rechner, die nur Textmodi können. Zum Beispiel die ganzen PET, den TRS-80, Nintendo, eine ganze Reihe Rechner können das, manche Rechner können auch beides. Auch da Farbauswahl. Manche Rechner machen es mit 2 Farben oder bis die Atari 8 macht es mit 1,5 Farben. Seine Limite. Manche Rechner haben gefunden, ja warte mal, das Ding mit den so Textzellen, das Ding mit den Farbzellen, das passt doch bestens zusammen. Das heißt, Rechner wie das, eben VC20 war der Vorläufer von dem. Textzellen plus Farbzellen, dafür keine Bitmaps. 64 und TED-Chip haben das natürlich geerbt. Texas Instruments hat auch einen Modus für das vorgesehen. Und so weiter. Ja. Und selben Spielchen mit 2 Bit pro Pixel. Und mit Zellen gibt es alles auch. Wie man sieht, es gibt eine ziemliche Auswahl. Also ich, und jede Auswahl, die ich nehme, ich sage, mein Game wird das reinpassen. Oh scheiße, der Rechner kann das nicht. Und so weiter. Die Rechner ordnen sich erstmal anders. Was ich weglasse, sind die ganzen Textmodi mit nur Blockgrafik, damit ich noch zu den Sprites komme. Weil, wie ich gesagt habe, egal was ich mache, wenn ich irgendwas bewegen will, mein Helikopter, mein Panzerchen, mein Flugzeugchen oder was immer, ich muss das Ding beliebig irgendwo hinsetzen können. Beim VCS hat man schon gesehen, die 8 Bits unabhängig bewegen, ist sehr praktisch, weil ich den Hintergrund stehen lassen kann. Auch alle anderen Rechner, egal wie komplex ihre Möglichkeit Hintergrund zu zeichnen ist, es ist immer noch limitiert mit Auflösung, limitiert mit Farben. Und genau dann, wenn ich mein andersfarbiges Flugobjekt einen Weg setzen will, weil ich das Ding ja sehen will, bräuchte ich viele Bit pro Pixel, damit ich Hintergrundfarben und Flugobjektfarbe haben kann. Aber genau da fliegt immer die Auflösung raus. Und genau bei meinem Flugobjekt zumindest will ich eine Auflösung haben. Und ich will mehrere von den Dingen rumschieben. Und damit sind Sprites, egal in welchem Rechner, sehr nützlich. Und dann sieht man, dass Sprites etwas ist, wo man praktisch nicht vergleichen kann, weil jeder macht es anders. Und ich habe jetzt einmal kurz zusammengesetzt, was die 6 von 22 Rechnern, die überhaupt Sprites haben, was die liefern. Der VCS, wie gesagt, 2x8 Pixel plus noch die 3 Bälle. Atari 800 kommt auf 4 Sprites, 8 Pixel und 4 Bälle. Texas kommt auf 8 Stück Sprite, 32 Sprites mit 4 angezeigt. 4 oder 8, 16 Pixel breit. Was interessant ist, weil wenn man die Dinger von 16 Pixel auf 8 Pixel Modus runterzieht, man die Hälfte von der Bandbreite wegwirft. Commodore hat gefunden, ja, nein, wir machen auch große Sprites, die 8x24. Nintendo hat gefunden, wir machen den grundsätzlich 8 breit, aber dafür können wir 8 darstellen von 64. So eine Auswahlmechanismus haben die auch drin. Und schließlich kommt der Amiga, der kommt auch ja 8 Stück, 16-Bit breit und mit 2-Bit pro Pixel, weil wir haben ja schließlich Datenbus. 16-Bit. Das ist etwa das, was man an Sprites hat. So, und damit sind wir durch die Rechner hindurch. Welcher ist jetzt der beste Rechner? Weil schließlich war die Herausforderung ein gewisser Hans, der nicht mehr da ist, der zuerst groß behauptet, Apple I sei der geilste Rechner. Ihr wisst ja inzwischen warum, weil die super einfache Schaltung die Scheiße zum Programmieren ist. Ich habe ihn natürlich abgeschossen, weil es ein 64er so viel besser ist. Und dann hat er gefunden, ja, Atari 800 ist doch sowas von geil. Und damit habe ich das Ding angeschaut. Naja, was kommt am Schluss an Rangliste raus? Als erstes, weil ich jetzt 22 Rechner habe, habe ich gewundert, ich mache Rangliste nach Kategorien. Und zwar die Kategorie Rechner mit Sprites, ohne Sprites aber mit Custom Chips, ohne Sprites mit TTL Chips und dann noch beliebige Textgrafik und dann habe ich noch eine separate 16-Bit-Kasse, weil sonst wäre es unfair. Naja, wer gewinnt mit Sprites? Der C64. Egal was Hans sagt, der C64 ist der beste. Warum? Weil ich 320 Pixel breit habe, weil aber alle anderen Rechner mit Sprites nur 256 können, außer Amiga. Ich habe Zählen und Bitmap-Modi, ich kann ein oder zwei Bit pro Pixel haben, ich habe einen 256er Font, ich habe das 12-Bit Farbrem, also ein bisschen die 4-Bit extra, ich habe riesige Sprites, naja, ach ja, und der Prozessor wird nicht mal gebremst auf der Kiste. Es gibt auch genau zwei Schwächen, die der 64er hat. Er kann kein Overscan, also nicht in den RAM auszeichnen. Und er kann nur 16 Farben. Und wenn man damit leben kann, ist das schlicht einfach ein sauguter Videocontroller. Folglich gewinnt der. Wer kommt in den zweiten Platz? Überraschend, der Texas Instruments 9918. Das heißt die TI-994A und die ganzen MSX-Rechner. Warum das? Er schafft immer noch 256 Zeichen. Halt, Chip, das ist der dritte Platz. Entschuldigung, zwischendrin kommt noch eine Überraschung. Der Nintendo. Die NES. Woran sie gewonnen hat, ihre 2 Bit pro Pixel durchgehend. Weil das Ding hat zwar nur 256 Pixel Breite und das inklusive Overscan, 224 Pixel ohne das, aber das sind bereits schon 2 Bit pro Pixel. Das heißt, das Ding vergleicht sich mit dem 160 Pixel breiten Modus vom 64er. Und damit hat es den gnadenlos Auflösung, wenn man viele Farben will. Das plus 256er Font. Ja, was kann man sonst geben? Eben, der nette Trick mit dem 2 Drittel Bildschirmspeicher Bandbreite bringt es halt normal. Ja, und er hat den zweitmeisten Sprite-Bits natürlich noch drin. Weil immerhin 8 Sprites, 8 Pixel breit. Im Vergleich zum 64 sind 8x24 breit immerhin ein Drittel. Aber trotzdem, es sind noch zwei meisten Sprite-Bits. Man merkt ziemlich schnell in der Beziehung, dass Nintendo eigentlich ein Spielhallenhersteller war. Meine, die Leute kennen Nintendo heute meistens von den Konsolen. Aber die Firma war eigentlich ein Spielautomatenhersteller. Und man merkt halt, ja, das Ding ist ein Spielautomat. Hohe Auflösung mit Farben, Textauflösung scheiße, aber das ist ein Spiel in den Spielhallen-Game nicht relevant. Aber ansonsten, ordentlicher Chip. Eben, dritter Platz kam Texas Instruments. Auch 256 breit, ohne Overscan allerdings, das heißt, sie sind real 256 nutzbar. Er kann real 62 Zeichen, hat auch einen 256er Font. Was ihm eigentlich nur fehlt, ist sind sämtliche 2-Bit pro Pixel Modi. Das interessante Kontrast: NES hat nur 2-Bit, Texas hat nie 2-Bit. Und das ist der Grund, warum ich den am Schluss auf den dritten Platz gesetzt habe. Sprites, naja. Es waren 4x2 Bytes oder 4x1 Byte, also gleich viel oder halb so viel wie Nintendo. Und ja, komplett fehlender Overscan. Aber das war beim 64er auch nicht so kritisch. Und dann kommt der Atari 800. Der landet tatsächlich nur auf dem vierten Platz. Was hat ihn so nach hinten befördert? Er kann zwar theoretisch 320 Pixel pro Zeile, was eigentlich nett ist. Aber das kann er genau nur in den 1 Bit pro Pixel Modi. Mit nur 1,5 Farben, ohne Farbzellen und mit nur 128 Zeichen. Und damit ist der Textmodus zwar genau für ordentlich Text brauchbar, aber sobald man versucht, ein Videogame im Textmodus zu laufen lassen, fehlen einem die Farben. Also sobald man gamen will, muss man das Ding auf 160 Auflösung runtersetzen. Und damit, dass er bei den selben 160, den der Commodore 64 hat, im Vierfarbenmodus, hat aber weiterhin keine Farbzellen und hat nur 128 Font. Und das ist das Problem, wo in den 64 Seiten 62 Farben und 64 Zeichen und 16 Farben mit Farbzellen komplett abstürzt. Das ist das Problem dort. Und dann fragt man sich, ja, warum ist das eigentlich so? Weil die Zellen fehlen. Und dann geht man die Kiste mal genauer anschauen. Was ist da eigentlich schiefgelaufen? Weil man ist ja schließlich ja Hardware-Ingenieur und man stellt verblüffend fest, der Commodore 64 kann in den 64 Mikrosekunden einer Zeile 228 Bytes holen, weil er genau mit 2 MHz drauf losgeht. Der Atari geht nicht mit 2 MHz auf den Speicher los, sondern mit 1,8 etwa. Und damit kann er nur noch 112 Bytes holen. Damit fehlen ihm schon mal 16 Bytes. Noch schlimmer, der Commodore kann kein Overscan. Er kann nur die 40 Bytes reinschicken in den Textfeld und der Rand bleibt weg. Man kann ihn zwar den gesamten Rand einfach auf eine Farbe umschalten, zeilenweise, aber der Rand bleibt weg. Atari kann 48 Zeichen breit fahren. Und wegen dem muss man 96 Bytes statt 80 Bytes an Speicher reservieren fürs Bild, die er nicht für anders nutzen kann. Und plötzlich merkt man, 16 weniger Bytes zur Verfügung, 16 mehr reserviert, sind 32 Bytes weg. Und dann kommt diese nette pro Zeile an den Modus anwählen. Die Displayliste, die das macht, die ist sehr universell. Ich kann nicht nur ein Modus-Byte liefern, ich kann in einem Bit vom Modus-Byte mitliefern, dass das nächste dass diese Zeile nicht direkt hinter dem Speicher folgt, sondern irgendwo anders im Speicher ist. Ich kann das nämlich so, dass mein Menü in einem Modus liegt dort im Speicher, mein Radarbild lebt dort, mein großes scrollendes Teil ist ein riesiges Teil, aus dem ich den Abschnitt mache oder den und Abschnitt wähle, je nachdem, wie ich gerade gescrollt haben will. Und wegen dem muss ich pro Zeile auch die Adresse umstellen können. Das kostet mir 2 Bytes. Und selbst wenn ich die Adresse nicht hole, was man meistens nicht macht, nur bei jeder Scrollgrenze, das sind 2 Bytes, die ich reservieren muss. Ach, warte mal, die Liste, wo das Zeug drin steht, die muss nicht linear sein. Ich habe, wie gesagt, 14 Videomodus gehabt, 6 Text- und 8 Bitmap-Modi. Die anderen beiden Moduszahlen existieren. Einer davon ist nicht lineare Liste. Das ist, kann passieren, dass ich ein Byte bekomme, das mir gar nicht einen Modus drin hat, sondern sagt, nicht linear, 2 Bytes Adresse, jetzt kommt endlich mein Modus-Byte und vielleicht kommen noch 2 Bytes Adresse hinterher. Also ich muss 6 Speicherzugriffe einfach mal auf die Seite stellen, wo ich schon 32 zu wenig habe. Mit all dem kann der Atari einfach nicht mehr Daten holen. Und wegen dem kann er auch die ganzen Farbdaten nicht regelmäßig ersetzen zum Beispiel, sonst könnte er das nämlich. Und ja, das Zeug sorgt einfach dafür, dass auch die Sprites, ja, wo holt der Commodore seine netten 8x3 Sprite Bytes? Genau in der Zeit. Und damit verliert der Atari auch bei den Sprites. Der kann ganze 4 Bytes plus noch 4 Bälle. Ach, ich kann die 4 Bälle noch zum 5. Sprite zusammensetzen. Wenn, das sind 5x8 Bit versus halt 8x24 Bit. Ja, das fehlt einem nachher in der Grafik. Ach, noch schlimmer. Das wunderbare Scroll-Zeug, das ich mit den Displaylisten machen kann, das ist geil für Performance. Ich mache einmal zum Beispiel 24 Zeilen Videospeicher rein und sage einfach, lass die durch. Oh, ich muss jetzt einmal scrollen. Zeig mir ab der zweiten Zeile 23 und zeig mir dann noch diese. Geiler Modus. Ich muss nur ein paar Register umstellen und platsch, ich habe mein Bild gescrollt, ohne dass ich die ganzen 8 KB umkopieren muss. Geil zum Prozessor sparen. Das Problem ist, genau dieser Trick, dass meine Videoadressen nicht mehr linear liegen, sorgt dafür, dass ich keine Farbzellen-RAM machen kann. Weil das Farbzellen-RAM ist ja beim Commodore ja zusätzliche 4 Bits neben dem Hauptspeicher. Und ich habe auch dort die Regel, dass ich einfach 1024 Zeichenzellen den Zeichencode habe und dieselbigen Adressbits, dieselbigen Pins gehen auf die anderen 4 Bits Speicher los. Das heißt, das Zeug läuft synchron durch. Wenn ich jetzt aber mit meinem Videobild zickzack hinher springe, im ganzen Speicher, müsste ich theoretisch 64 Kilobyte auf 4 Bit neben dran stellen. Was natürlich nicht geht, weil das wären wieder tonnenweise Chips. Und folglich kann er auch das Farbzellenspielchen nicht durchziehen. Und also das Fazit vom Atari ist auch folglich, geile Features, aber sie stehen immer im Weg, wenn ich genau was Lustiges anstellen will. Das heißt, die Opfer sind eigentlich größer als der Nutzen, den die Features mitgebracht haben. Und aus dem Grund stürzt das Ding gnadenlos auf den vierten Platz ab. Ja, das Einzige, was noch hinter ihm landet und Sprites hat, ist der VCS, weil, ja, ihr wisst ja, 20x1. Interessanterweise, was passiert, wenn wir die ganzen Sprites über Bord werfen? Ich kann ja gamen ohne Sprites. Ein Pac-Man zum Beispiel braucht keine Sprites. Ich kann überhaupt sagen, jedes Spiel, wo mein Spielhintergrund stehen bleibt, und mein Spielcharakter bewegt sich nur dort, wo kein Hintergrund überdeckt, kann ich ohne Sprites programmieren. Vorgehen kann ich den Rechner ohne Sprites durchaus brauchen. Wer gewinnt in dieser Kategorie? Interessanterweise der TED-Chip. Weil es sind 64er ohne Sprites. Zweiter Stelle kommt interessanterweise der VC20, weil das ist eigentlich ein TED ohne Bild mit Mode und mit halbierter Horizontalauflösung. Also die richtigen Features sind da. Dritten Platz hat auch die 6847 sich geleistet, nach dem Kriterium, es ist wenigstens ein Custom-Chip. Und das war's. Ansonsten stürzt er gnadenlos ab. Nun, was passiert, wenn ich keine eigenen Chips bauen kann? Weil es gibt ja tonnenweise Leute, die bauen Rechner aus TTL-Chips. Tatsächlich, wir haben da einen Sieger. Und deshalb, wir haben zwei Erstplatzierte. Der Econ BBC und der CPC. Also CPC ist wirklich eine gute Maschine. Weil die beiden haben wirklich genau die gleichen Zeilenauflösungen. Eben 640, 320, 160, 1, 2 oder 4 Bit pro Pixel. Der einzige Unterschied ist, BBC gibt uns 256 Zeilen, CPC limitiert auf 200. Dafür gibt CPC uns 27 Farben, BBC limitiert auf 8. Und da habe ich gefunden, nein, ich kann nicht entscheiden, welcher Telefon ich einen besseren Platz gebe, folge ich zwei erste Plätze. Dritten Platz holt, überraschend, die KC85. Weil die hat genau den mittleren Modus von BBC und zusätzlich, wenn es 85-4 ist, noch ein 2-Bit-Pixel-Modus, der eigentlich hier sonst überall fehlt. Platz 4 habe ich dem Spectrum gegeben. Warum das? Weil das Ding eine gnadenlos einfache, simple, billige Hardware ist. Die kann genau nur 256x192 Pixel. Nichts anderes. Es gibt nur die Auflösung. Es ist nur 1-Bit-Pixel, es ist nur Bitmap, aber es hat Farbzellen. Mit 8x8 Auflösung. Mit 2 Farben pro Zelle angeben. 16 Farben. Und dafür, dass das Ding ein gnadenlos billiger Rechner ist, muss ich sagen, ist der Modus ordentlich. Platz 5, da leitet IBM die CGA, weil sie, wie gesagt, grundsätzlich am Ziel vorbeischießt. Wir haben entweder den Textmodus ohne Softfont und keine brauchbare Blockgrafik, oder wir haben einen 46er Modus mit nur 2 Farben, nur eine Stelzbar, oder wir haben den 320er Modus mit den komplett scheißigen Farbauswahl. Naja, wirklich gab es den Platz. Selbst den komischen, netten Font-Bastel-Modus hat ihn nicht geschafft, ins Spektrum zu schlagen. Weil er sind immer noch nur 160x100 Pixel. Ja, Apple II verliert noch hinterher, weil noch weniger Auflösung. Die Textmodus-Maschinen lasse ich weg, weil dann kommen wir nur noch zu 16-Bit. Der Sieger war keine Überraschung. Amiga. Hat jemand was anderes erwartet? Interessant ist, wie knapp er gewonnen hat. Bei der Amiga gewonnen am Schluss genau ein Feature, weil er 5 Bit pro Pixel und 6 Bit pro Pixel kann. Weil sonst 640 oder 320 Byte hat der Atari ST auch. Solange man mit 2 oder 4 Bit pro Pixel leben kann. Der Amiga kann 640 mit 4 Bit pro Pixel verbinden auf Kosten von Prozessorbremse, okay. 4096 Farben haben auch beide davon. Das Einzige, was in Amiga wirklich seinen ersten Platz gesichert hat, ist, man kann auch 5 Bit pro Pixel fahren. Nur mit 320 Breite, aber der Atari ist mit 320 für 4 Bit pro Pixel schon an seiner Limite. Und damit hat man 32 Farben. Man kann noch ein 6. Bit dazu nehmen und dann gibt es interessanterweise keine 64 Farben. Was es gibt, ist 32 Farben und genau dieselbe mit halbierter Helligkeit. Also ich muss zwei Farben, die dieselbe Farbe mit zwei Helligkeiten sind, auspaaren. Nur so komme ich auf 64 Farben drauf. Ach ja, und was es auch noch gibt, ist den netten Hem-Modus. Das ist das Ding, das in Amiga so super geil gemacht hat. Ich kann ihm 64 Zahlen pro Pixel geben. Die Zahlen 0 bis 15 sind 16 Farben. Das heißt, wie wenn ich ein 4-Bit pro Pixel habe, ich habe jetzt einfach noch 2-Bit-Nullen geopfert. aber ich habe 320 Auflösungen mit 16 Farben wenigstens. Die anderen 48 Codes, die sind je 16 ersetze rot, ersetze grün und ersetze blau. Was er nämlich macht, ist, er nimmt die Farbe vom letzten Pixel und tut nur eine der drei Farbkanäle ersetzen. Das Geile ist, wenn ich abwechslungsweise rot, grün, blau ersetze, kann ich mit einer Drittel-Pixel-Auflösung in nur drei Pixeln alle drei ersetzen. Also ich kann quasi mit einer 100, in Anführungszeichen 107 breiten Auflösung, kann ich volle 4096 Farben fahren. Das Geile ist, wenn ich eine scharfe Farbänderung habe, dann muss ich nicht drei Pixel warten. Solange ich einfach die nächste Farbe, die komplett nicht sich verträgt, schaue von meinen 16 Farben, peng, einfach drehen rein will und dann wieder mit Dreiersequenzen weiterfahre. Also ich kann scharfe Kanten machen und wenn ich nur mit 16 Farben, ist sogar jeden Pixel scharfe Kanten, oder ich kann fürchterlich viele Farben und das innerhalb von einer Zeile gemischt. Und das ist der Grund, warum der Amiga diese supergeilen Fotografiken machen konnte dazumals. Und das Feature hat ihn den ersten Platz gesichert. Zweiter Platz geht an der ST. Warum? Weil er fehlenden 5 und 6 Bit Pixeln und nur 2 Bit pro Pixel mit 640 eigentlich gleichwertig ist. Was ihm fehlt, ist der Blitter, aber er hat einen 68000er drin, der ein Siebtel schneller ist als im Amiga. Und das Ding kann schnell umkopieren. Und er hat keinerlei Probleme mit Blitter-Setup-Zeiten, er hat keine Probleme mit Ghosting, wegen dem man viele Setup-Zeiten opfern müsste. Und damit ist er saugut. Ich bin jetzt gerade der Meinung, wenn der Atari bloß einen 8-Bit-Pixel-Modus aus Weitem geliefert hätte, nur mit 160 breit hätte gereicht und hätte er mit dem Amiga gleichgezogen. Wenn er auch noch die Methode geliefert hätte, 40% Prozessor zu opfern und noch den 8-Bit-Pixel, hätte sie den gnadenlos auf den ersten Platz gestellt. Weil der Rechner ist erstaunlich gut. Komplett abgeschlagen, Macintosh. Keine Auflösung, keine Farben, muss ich weiter sagen. Den letzten Platz bekommt noch die EGA. Warum? Weil sie eigentlich aus der Konkurrenz mitfährt. Weil, wie gesagt, das ist ein Materialmonster. Und ja, ich habe sie nur noch reingenommen, um zu zeigen, dass sie eigentlich die gleiche Auflösung hat wie der Mac, aber das mit 16 Farben pro Pixel liefert. Nur zum zeigen, was so auseinander liegt bei zwei Rechnern, die beide im gleichen Jahr auf den Markt gekommen sind. So, das ist so quasi die Rangliste. Also wenn irgendeiner euch wieder mal sagt, ja, Commodore 64, Scheißrechner, andere Rechner sind besser, vergesst es. Es gibt in dem gesamten Feld von 22 Rechnern genau zwei Stück, die im 64er schlagen können. Nein, drei. Amiga, ST und EGA. Und das sind alles 16-Bit-Rechner. Alle anderen, der 64er ist echt, er ist der Beste. So, das war's. So, Fragen? Ja, den VDC, den habe ich weggelassen, weil ich den 120er im Text drin, weil das ja ein erweiterter 64er ist, aber dem habe ich einfach zum Vortrag kürzend rausgelassen. Ich habe ihn auch komplett an der Wertung rausgelassen. Also im einfachen Grund, weil ich ihn bei der Einführung vom 64er erwähnt habe, aber der Chip ist, ich sage mal so, ziemlich scheiße. Er hat wirklich ernsthafte Böcke. Und ich muss sagen, so Böcke von der Sorte, du kannst dich nicht mal darauf verlassen, dass er die Arbeit macht. Du kannst so elementare Sachen machen, wie dem Chip sagen, du, ich hätte gerne, dass du die Zeile umkopierst auf die Zeile. Und dann musst du nachschauen gehen, hat sie umkopiert oder nicht. Und ja, ich habe den Chip daher absichtlich mal ignoriert. Ansonsten, boah, alles erschlagen. Ja. Ja,
man könnte noch die Thomson-Rechner fragen.
Was?
Die Thomson-Rechner.
Ja, die habe ich weggelassen aus der Kategorie hier nicht erhältlich, weil die waren hier selten. Ja. Ich habe vor dem VCF vor ein paar Jahren noch nie ein so ein Ding zu sehen bekommen. Und was es an Doku gibt, dürfte ja französisch sein.
Nee,
gab es deutsche Doku? Okay. Ich habe sie erwähnt, also im Text sind sie erwähnt, dass sie gibt, aber dass ich sie eben nicht durchnehme.
Ja.
Das Einzige, was ich weiß, Sie haben eine Videochips-Familie, die sich EF93XOX nennt. Und das waren eigentlich, soweit ich weiß, reine Bitmap-Grafiken mit ein oder zwei Bit pro Pixel. Ich würde sie auch in dieselbe Kategorie setzen wie, welchen Rechner am ersten? Ich würde sagen, in Texas ohne Sprites und ohne Charaktermodus. Vermutlich besser, ja gut, ja. Je nachdem, wie schlimm, und ich kann man die Dinger, ich würde sagen, in der Sprite-losen Kategorie würde ich sie an der Stelle vor dem 6847, aber hinter dem VT20 stecken. In etwa. Ansonsten. Eben, wie gesagt, der CPC, der ist eigentlich eine TTL-logische Maschine. Er hat drin einen 6845 Timer-Chip. Also derselbe Chip, den auch die CGA drin hat. Und für die Videosignale hat er eigentlich ein Gate-Array. Und ich habe bis die Gate-Arrays jetzt nicht unter Custom-Chips gesetzt, weil es wäre unfair allen Gate-Array-Rechnern gegenüber. Denn Gate-Array ist mehr oder weniger dazu mal gewesen, wir nehmen jetzt so 10, 20 TTL-Chips und packen sie zusammen. Eben, das Timing ist ein programmierbarer Chip.
Der hat ja einen Charakter-Modus, aber der
wird nicht
benutzt.
Nein, hat er nicht. Der Timer-Chip könnte auf Charakter-Modus programmiert werden, aber die Datenverarbeitung, die Schaltung, haben die ganzen Schaltungen dafür nicht drin. Genau. Das heißt, eben, wie gesagt, den CPC habe ich mit dem BBC gleichgesetzt, weil er ein gut aufgelöster Bitrate-Rechner ist mit ordentlichem 4-Bit pro Pixel und damit besser als die CGA, aber ohne Textmodus, ordentlich Farben, aber etwas weniger Zeilen. Eben, wie gesagt, erster Platz für Rechner ohne Custom Chips, zusammen mit dem BBC, weil es ist nicht ordentlicher Rechner. Und ja, der Unterschied, ob man 16 Kilobyte Speicher verheizt oder 20,5, ja, dafür hat er halt die zusätzlichen 56 Zeilen geopfert. Aber ansonsten, nette Kiste.
Oh. Der C64 ist eigentlich noch besser, weil man ja per Software den Overscan für Sprites ermöglicht.
Ja, gut, also die Sprites können natürlich in den Overscan-Bereich raus. Und auch die Hintergrundfarbe, also die Randfarbe, die kann man ohne weiteres von Zeile zu Zeile ändern. Setzt voraus, dass der Prozessor dann Zeilen abwarten muss und die Dinge setzen. Aber das geht auch. Also ich habe Games gesehen, die es machen. Überhaupt der 64er und auch der TET, überhaupt alle Commodore-Chips sind extrem offen designt. Du hast eigentlich einen Mechanismus, der läuft. Und das jede Menge Konfigurationsregister, mit dem der Mechanismus eingestellt wird, welchen Modus du haben willst, welche Farben, bla bla, Sprite 2 und alles. Und der Chip ist so designt, dass du zu jeder Zeit in jedes Register reinschreiben kannst. Du musst einfach damit rechnen, dass irgendwas anders passieren wird. Und was du auf den falschen Zeit schreibst, sieht scheiße aus auf dem Bildschirm. Und wenn du zum richtigen Zeit schreibst, kriegst du geile Effekte raus. Und damit kannst du den Chip ordentlich erweitern, je nachdem, wie viel Prozessor du opfern bereit bist. Und in der Beziehung ist der Chip geil. Es geht im guten Grund um die Demoszene auf dem 64er anfing. Genau zum solcher Zeugs ausnützen. Bei Demos drehen sich so praktisch 90% darum, wie nützen wir die Umprogrammiermöglichkeiten aus. Weil die Grundmöglichkeit, viele Zellen, viele Farben etc., das kann jeder. Den Chip auskitzeln, das ist, was die Demo-Coder machen, mit dem sie Vorzu-Register umprogrammieren. Und das ist das Geile an Commodore, praktisch alle Commodore-Chips sind geil in der Beziehung. Also, alle echten Commodore-Chips. Amiga ist ja kein echter Commodore mehr. Der ist wie Atari 800, aber wir haben Hardware, die kann das erschlagen. Außer man will etwas machen, was die Hardware nicht kann. Oder die Hardware steht uns im Weg, weil sie uns die ganzen Zyklen weggenommen hat. Und das ist das Problem mit Atari 800 und mit Amiga. Der leidet auch darunter. Wenn auch deutlich weniger, weil mit 16-Bit und Busbahnbreite, wir haben viermal mehr Busse, die Probleme wurden auch ein Viertel so groß. Aber er fährt auch in die ganzen Probleme mit rein. Das ist so etwa der Vergleich dort. So. Das war's, würde ich sagen. Ja, also ich muss natürlich sagen, dass der Vortrag angefangen wurde, habe ich ja ursprünglich vor gehabt, vier Rechner zu vergleichen. Zu dem Zeitpunkt habe ich das nicht noch als Kurzvortrag angeschaut.